So, liebe Freunde der Grobmotorik, machen wir noch einen Soundcheck oder eher nicht?
Ja, Sound ist ausreichend gecheckt.
You can keep your fancy ales.
Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Heute mit einem unerwarteten Thema und interessanter Besetzung. Da möchte ich zum einen den lieben Thorsten zu meiner Linken begrüßen. Hallo Thorsten.
Hallo zusammen.
Und zu meiner Rechten den Inhaber dieses wunderschönen Wohnzimmers, in dem wir uns befinden, nämlich den lieben Tim. Hallo Tim.
Darf ich etwas sagen?
Ja, red ruhig.
Ja, ich wusste nicht, ist ja jetzt anders, weil wir haben ja jetzt einen neuen Hauptsponsor und dann wird ja oft ein bisschen was geändert.
Wir haben einen Hauptsponsor?
Nein, und da ist das Problem. Liebe Unternehmen in der Welt, schickt Hör die Ringe Geld. So.
Ja. Und damit bis zum nächsten Mal, wenn es wieder... Nein, Spaß. Ja, also Tim ist zu Scherzen aufgelegt, das freut uns natürlich. Denn das Thema der Folge heute ist wirklich ernst. Es gibt Dinge zu erörtern, komplizierte Sachverhalte zu ermitteln und auch mal eine Bestandsanalyse zu machen, was aus welchen Gründen äquivalent wie was ist, das was auch immer getan haben wird, getan hat. Das
wird eine sehr mathematische Folge
oder tut.
Heute, denke ich.
Ich bin jetzt schon verwirrt.
Okay. Willst du gehen?
Ja. Tschüss.
Nein, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Thorsten bleibt natürlich hier. Denn wir haben Bier. Thorsten, willst du uns mal erzählen, was wir da haben?
Wir trinken hier heute ein Ale aus Schottland namens Shilling, also wie die Münze geschrieben, von der Belhaven Englisch, Brauerei, so, dankeschön. Das Design ist auch sehr schottisch angehaucht, würde ich sagen, viel blau, viel weiß, der Hals wird auch, glaube ich, von einer kleinen schottischen Flagge ummantelt. Und in der Mitte sehen wir zwei Löwen, die eine rote 80 in die Luft strecken. Ich würde vermuten, das steht für die Anzahl an Bieren, die man sich an einem Abend reinzimmern sollte. Aber sicher bin ich mir da nicht. Also
Flaschen oder Kartons?
Flaschen, also ja, das ist. Sonst wird es ja ein bisschen
ich
viel.
Ich weiß nicht, Bier aus Kartons klingt auch irgendwie seltsam.
Nee, aber ich glaube, in Schottland gibt's das gar nicht so mit den Kisten halt, ne? Sondern das ist eher Kartons oder so.
Ach so.
Ja.
Ich dachte jetzt wie so ein Tetrapack. Mit Bier drin.
Ja, da sind wir ja direkt beim Geschmack. In dieser Folge hier muss man übrigens mal die sorgfältig eingestreuten Reime loben. Wie schmeckt es euch? Ich finde, obwohl es ein bisschen, also ist ja ein Ale, ne? Schmeckt also ein bisschen wie Altbier im Endeffekt, nur nicht so stark, ein bisschen wässriger, so hätte ich gesagt, oder? Um das erstmal so ganz grob zu charakterisieren.
Ja, also insgesamt bin ich eigentlich kein Freund vom Aal. Altbier hingegen schmeckt mir sehr gut und ich finde auch diesen Vergleich sehr passend. Es hat auch nur 3,9% das Bier, das schmeckt man raus, finde ich. Aber für ein Ale mag ich es dann doch.
Hm. Ich habe jetzt gerade mal dran gerochen. Es riecht einem Altbier auch wirklich nicht unähnlich.
Hm. Sieht auch so aus, ne? Auch rein optisch schon.
Ja, wobei
ein bisschen
Alt normalerweise ein bisschen dunkler ist. Insofern dieses etwas dünnere, was schon angesprochen wurde, das würde ich ja auch sagen. Ich finde, das geht aber an sich ganz fit. Wobei im Vergleich würde ich ein Alt tatsächlich bevorzugen. Also es kommt auch auf das Alt an, aber so grundsätzlich von den Altbieren, die ich konsumieren tue, um hier die Reime weiter.
Aber ich finde, was ganz gut rauskommt, das hat so einen gewissen... Trotzdem ist so wässrig, ist irgendeine herbe Note so im Abgang,
ja.
Die gar nicht schlecht ist.
Also ja.
Das ja nicht wirklich malzig, sondern eher so.
Ich überlege auch
fast
die ganze
schon,
Zeit, was es
also
ist.
Also bei Whisky hätte man wahrscheinlich torfig gesagt. Schon fast in die Richtung.
Naja, schottisch halt so. Aber das ist nicht das Einzige, was wir hier zum Verköstigen rangeschafft haben. Ja, Tim hat extra mit der Bahn geordert. Und es ist erstaunlicherweise ist es auch angekommen.
Ich bin gelaufen und hab's im Geschäft abgeholt, muss ich an der Stelle gestehen. Aber ihr werdet das vielleicht jetzt auch, wenn ihr das Thema der Folge dann später erfahrt, werdet ihr die ein oder andere Verbindung sehen. Es ist ja so.
Zugverbindung.
Genau. Und wir haben auch heute ein bisschen später angefangen, muss man auch sagen. Wir rauchen heute den Choo-Choo Train von DTMs. Das ist ein Tabak, der zum 25-jährigen Jubiläum aufgelegt wurde und auch in Deutschland mittlerweile erhältlich ist. Und dafür, also ihr kennt uns ja, ne, wir benutzen ja oft Worte wie fruchtig, aromatisch, süß, vanillig für Tabak. Und all diese Dinge hat dieser Tabak, finde ich, nicht wirklich. Also er ist aromatisiert. Und der Hersteller spricht von Waldhonig, der da drin sein soll. Ich finde, Honig schmeckt man auf jeden Fall. Ob es jetzt Waldhonig ist, sei mal dahingestellt. Aber er schmeckt honiglich süß, das ja, aber nicht fruchtig und ist sau wenig mit irgendwas angemacht. Das merkt man auch am Tabak, der ist nämlich sehr trocken. Der ist nicht nicht so klebrig, wie oft so Flakes sind. Weil es ist ein Flake, ne? Muss man auch noch dazu sagen. Und ist deswegen eigentlich im Rauchverhalten, glaube ich, recht easy zu bedienen.
Nachdem ich den jetzt tatsächlich mich etwas schwer getan habe, den anzukriegen, brennt er jetzt tatsächlich ganz gut. Ich hätte gesagt, er hätte so eine leicht süßlich-holzige Note, aber das würde ja zum Waldhonig tatsächlich passen. Lässt sich auch sehr gemütlich rauchen, finde ich. Ich weiß nicht genau, warum er Choo-Choo-Train heißt. Vielleicht, weil besonders viel Wald irgendwie in die...
Ich denke, das kommt so aus der Zeit des Pionier-Eisenbahnbaus in Amerika, wo ja viel Holz auch verwendet wurde und auch verbrannt wurde. Und die Leute in den Wäldern, die dafür abgeholzt wurden, für den Eisenbahnbau und für die Industrialisierung von Amerika, ja irgendwie auch dann quasi ihren Honig verloren haben. Und der ist jetzt in diesem Tabak. Und insofern passt das ganz gut zu unserem Thema, denn... Das ist quasi eine Art Überfall.
Die haben Honig in der Folge, oder?
Die da ja oft auf die Einwohner verwandt wurde. Und genauso wie bei einem Zugüberfall werden wir heute ein ganz bunt Sammelsurium von Gegenständen besprechen.
Also ich frage mich wirklich, wie viele Züge du schon überfallen hast. Aber ich finde auf jeden Fall auch, dass der Choo-Choo-Train ganz gut Dampf gibt. Und wenn der Ofen einmal an ist, dann ist das Rauchverhalten wirklich sehr angenehm.
Wer kennt es nicht, den Zugüberfall, bei dem man dann über diverse Dinge spricht? Naja, wir überfallen euch dann gleich mit dem Inhalt von heute, den ihr dieses Mal, glaube ich, tatsächlich nicht wirklich erraten konntet. Insofern werdet ihr wohl dranbleiben.
Was soll das denn jetzt heißen? Das wird doch bestimmt wieder im Titel gespoilert werden.
Also bis gleich.
Geschenktes Füllhorn.
Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen wir uns immer. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe, wenn ihr ein Steady-Abonnement, dass wir zum Beispiel unsere Technik weiter aufrüsten können, zum Beispiel neue Mikros kaufen, abschließt. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar Goodies.
So, da sind wir wieder. Und wie ihr euch denken konntet, sprechen wir, was wird denn da jetzt gelacht? Das ist ja unglaublich.
Ich hab mich verschluckt, sorry, fang ruhig doch mal.
Leider, das passt schon. Also, wie ihr euch ja schon gedacht habt, reden wir heute über Gadgets, die aus Mittelerde, die so mehr oder weniger unter dem Radar laufen. Was möglicherweise damit zusammenhängt, dass in Mittelerde keine Radartechnologie gab. Aber auch das, naja, hätten sie mal entsprechende Gadgets gehabt. Und direkt mal vorweg, ihr denkt jetzt bestimmt Gadget, Herr der Ringe, möglicherweise gibt es da ja quasi zwei Hände voll und noch ein bisschen mehr. Aber die Ringe klammern wir für heute mal aus. Über die Ringe haben wir erstens schon gesprochen, ein paar Mal. Auch über die Istari und ihre Stäbe haben wir schon gesprochen. Insofern, die klammern wir auch so ein bisschen aus. Also vielleicht kommt das Ganze in der Folge nochmal so ein bisschen vor, aber Thorsten möchte einen Videobeweis.
Nein, nein, ich wollte anzeigen, dass wir auch die Palantiri, glaube ich, nicht besprechen werden, weil die ja auch schon besprochen wurden.
Wobei die Ergebnisse, die der Videobeweis und die Palantiri liefern, häufig
die Sicht ist, glaube ich, auch ähnlich.
Ehrlich vorhersehbar, ja. Nein, aber so, fangen wir mal mit einem Gadget an, was möglicherweise etwas bekannter sein könnte. Und wir unterhalten uns dann auch so ein bisschen darüber, gibt es dazu eigentlich ein, ich sag mal, ganz ordinäres Äquivalent, mit dem man das vergleichen könnte.
Wir holen euch quasi jetzt aus Mittelerde in die reale Welt und schaffen euch da Ankerpunkte. Wir sind also quasi wie die Hobbits.
Ist die Behauptung jetzt, dass Mittelerde nicht die reale Welt ist?
Diese reale Welt, in der wir gerade sitzen und rauchen, wir sind quasi jetzt eure Verbindungs-Hobbits.
Anschlusszug.
Genau, wir sind unter Anschluss, euer Anschlusszug. Und
ich nehme jetzt hier nochmal einen Zug von der Pfeife und lass mir vor der
Und ich nehme gleich noch einen Zug vom Bier. Und dann ist auch schon Abfahrt. Wir fangen mal an mit Barahirs Ring. Willst du mal ganz kurz erklären, was ist das für ein Ding? Welchem Zweck dient es und warum ist das ein wichtiges Gadget, was aber so ein bisschen unter dem Radar, fliegt oder...
Barahirs Ring ist so ziemlich, glaube ich, der älteste Gegenstand mit einer nachvollziehbaren Geschichte zum Zeitpunkt des Herrn der Ringe, wahrscheinlich. Der kommt nämlich aus dem ersten Zeitalter. Der spielt bereits da eine Rolle und ist im Zeitpunkt des Ringkriegs der Ring, der an Aragorns Finger steckt, der also für ihn ein Erbstück seines Hauses ist. Dieser Ring hat, wie gesagt, eine sehr lange Geschichte, die geht nämlich zurück auf kurz vor der Zeit, wo Beren und Lúthien spielt, also vor der Zeit, da bereits im Zusammenhang mit einem Schwur, nämlich des namensgebenden Barahir, der rettet nämlich einen Elbenkönig, das ist Finrod zu dem Zeitpunkt, vor Morgoths Truppen und bekommt dafür als Entschädigung oder Dankeschön diesen Ring zusammen mit dem Versprechen oder dem Schwur, dass wenn er Hilfe braucht, dass Finrod ihm halt helfen wird im Einlösung, also oder wenn dieser Ring halt als Beweis vorgelegt wird. Das passiert dann später auch, weil Barahirs Sohn ist der namensgebende Beren, der mit dann Finrods Hilfe anfordert, um mit Lúthien zusammen einen Silmaril zu stehlen. Geschichte aus dem ersten Zeitalter. Kann man mal in Silmarillion gucken, ist da relativ prominent, die namensgebenden Silmarilli. Und dieser Ring bleibt halt ganz lange im Besitz dann der sich entwickelnden Menschenkönige, die dann auch in Númenor Könige sind, weil halt aus Berens Linie auch dann später die Könige von Númenor über Umwege hervorgehen. Und von da geht er quasi weiter zu den Erben von Arnor. Und Arnor haben wir auch schon mal besprochen in irgendeiner der frühen Folgen. Das ist nämlich Gondors Schwesterkönigreich. Und wird da dann weiter vererbt und landet so schließlich beim letzten Erben von Arnor. Das ist nämlich Aragorn. Das heißt, er wird dann quasi immer einfach weiter gegeben. Und ist für die halt ein Erkennungszeichen des Königstums beziehungsweise des Anrechtes auf das Königstum von Gondor.
Und inwieweit spielt, also du hast es jetzt schön erklärt, altes Relikt kann man fast schon sagen, das dann auch später die Herrschaftslinie so ein bisschen anzeigt. Ich glaube, wir haben uns auch mal darüber unterhalten in einer Folge, wie man denn darauf kommt oder wie man denn nachweisen kann, dass Aragorn tatsächlich rechtmäßiger Herrscher ist. Und dieser Ring ist halt ein Argument, was wir da dafür, glaube ich, benutzt
das
haben.
Das ist wahrscheinlich sogar das stärkste Argument, weil anders als so ein, werden wir später auch noch besprechen, aber als so ein Andruir, was du ja neu geschmiedet hast, wo also eigentlich keiner wissen kann, wie es aussieht als Herrschaftslegitimation, weil es ist ja verändert worden, ist dieser Ring wirklich unverändert. Man sieht das sogar übrigens auch im Film. Da spricht nämlich Saruman an einer Stelle mit Grima darüber, über diesen Menschen, der bei Gandalf mit dabei ist.
Ja.
Im Theodens Thronsaal. Und Grima beschreibt diesen Ring mit den Schlangen, die eine gekrönt, die andere verschlingt die andere. Das ist Barahirs Ring. Das heißt, den habt ihr also wahrscheinlich im Film alle schon mal gesehen.
Ich muss jetzt aber kurz anmerken, also ich hätte es auf jeden Fall nicht so hinbekommen wie du gerade. Danke für die Einordnung. Aber ich lag nicht falsch mit dem mit Elrond. Der wurde nämlich zwischenzeitlich dann in Bruchtal aufbewahrt, nachdem
ja, wie eigentlich alle Erbstücke des nördlichen Königreichs,
dann hat Aragorn
den Bruchtal landen, weil das Königreich selber untergegangen ist.
Denn was viele Leute nicht wissen, neben einem Wasserpark ist Bruchtal letzten Endes auch ein großer Lager.
Ich glaube, Elrond hat sich einfach gedacht, wenn die jetzt schon aussterben, dann habe ich wenigstens die Erbstücke von denen.
Ah, ein Komplott.
Ein Komplott. Elronds großer Plan. Aber das in einer anderen Folge.
Ja, ich meine, jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, gibt es Äquivalente eines 5000 Jahre mehr, eher 6500 Jahre alten Rings in unserer Welt? Und das ist natürlich schon eine Zeitspanne, wo, also 6000 Jahre, sprechen wir mal über, ich weiß nicht, also Ägypten ist schon länger her, nicht so lange her.
Ja. Da reden wir echt über früher.
Und da stellt sich mir natürlich die Frage, aus welchem Material ist eigentlich dieser Ring? Weil wenn das so ein ganz normaler Messing oder was auch immer Ring ist, und die müssen ja, also die Elben müssen da schon irgendwie ein sehr widerstandsfähiges Zeug verwendet haben, dass das
möglicherweise
auch
eine Legierung nicht verändert. Möglicherweise eine Legierung. Die war im ersten Zeitalter noch bekannt.
Im ersten Zeitalter wussten die noch gar nicht, was eine Legierung ist.
Im zweiten Zeitalter wurde es dann komplizierter damit.
Aber wirklich, was können tut dieser Ring nicht? Oder der hat nur symbolischen Charakter, oder?
Ja, wobei, was ich mich gerade frage, ne? Wenn von Finrod das Versprechen kam, ja, hier, du hast den Ring und deswegen kannst du dich auf meine Hilfe oder gegebenenfalls auch die meines Hauses verlassen. Wir müssten doch in Mittelerde auch zu dem Zeitpunkt noch irgendwie Nachfahren oder Verwandte von Finrod finden.
Finrod ist so ein Ding tatsächlich. Also Finrod stirbt ja bei der Hilfe von Bären. Das heißt, also er hat das dann gemacht und offensichtlich kann man ihn dann nicht mehr fragen. Außer vielleicht dann quasi seine Reinkarnation in den unsterblichen Landen. Finrod hat laut Tolkien eigentlich keine Söhne. Zumindest gibt es keine er hat keine aufgeschrieben und er hat irgendwann auch ziemlich klar entschieden, der soll eigentlich keine Kinder haben. Warum ist mir nicht ganz klar, also Finrod war so einer von Tolkiens Lieblingselben. Vielleicht dachte er, damit er noch cooler wird, hat er keine Kinder. Steffen war wahrscheinlich beteiligt an der Nummer. Es gibt aber im Herrn der Ringe einen Part, wo ja Frodo auf Elben trifft. Noch im Auenland. Und diese Elben stellen sich vor, also Gildor ist ja deren Anführer und er nennt sich selber Gildor Inglorion aus Finrods Haus. Das heißt also, das scheint zumindest Elben zu sein, die in irgendeiner Weise mit diesem Haus in Verbindung stehen. Und jetzt ist es so, Inglor ist ein anderer Name für Finrod in einigen früheren Werken mal gewesen. Und dieses Ion ist oft ja so eine Nachkommenssilbe, also ein Sohn oder...
Also quasi dann Nachfahre
Finrod. Genau, das heißt, wenn man das ganz wörtlich nimmt und jetzt natürlich ignoriert, dass das alles aus verschiedenen Zeitspannen von Tolkien schaffen kommt, könnte man daraus basteln, Gildor ist vielleicht Finrods Sohn. So, oder zumindest irgendein Nachkomme von ihm.
Oder ein Cousin.
Oder ein Cousin. Oder ein Neffe.
Gerade wenn er im Auenland rumrennt, ist er ziemlich sicher der Cousin von irgendwem.
Er wird nicht Finrods Sohn sein, schon alleine, weil... wenn er das wäre, wäre er zu dem Zeitpunkt sicherlich der Ranghöchste unter den Noldor. Dann hätte der eine andere Verbindung auch zu Elrond mit Sicherheit. Ne? Da machen wir mal vielleicht eine Folge raus. Ist Gildor eigentlich der geheime Strippenzieher von den Elben, weil er ja zum Beispiel auch dazu führt, dass Glorfindel dann später Frodo rettet. Aber das erkläre ich später mal woanders.
Da können wir ja auch nochmal den Take aufmachen, dass Gildor eigentlich ein Istar ist.
Gildor auch?
Nachdem Glorfindel ja ein Istar...
Aber Gildor hat kein Phallos-Symbol.
Ja.
Ich glaube, Gildor ist ganz feige abgehauen.
Mal sehen, was Staffel 3 bringt.
Weil er jetzt Angst hatte, dass Aragorn ihn irgendwie mit diesem Ring kommt und sagt, hier, ich habe noch ein offenes Versprechen.
Deswegen ab zu den unsterblichen Landen.
Oh ja, ich muss hier ganz schnell
weg. Und deswegen hält er sich auch vom Bruchtal fern. Völlig plausibel. Also so ein wirklich uns bekanntes Äquivalent hätten wir jetzt nicht. Wobei, es gibt ja mit Sicherheit irgendwie Schmuckstücke und auch...
Und auch der Siegelring
Herrschaftsringe
als,
oder so.
Königssymbol gibt es ja ganz oft, ne? Das gibt's schon.
Aber einen spezifischen Ring kennen wir hier einfach nicht, weil wir auch keine Historiker sind.
Nee, oder? Aber Ringe mit Schlangen kennen wir auch nicht, ne?
Nee. Fällt mir jetzt erstmal nicht ein.
Ist auch ein scheiß Thema für einen Ring.
Mich würde auch interessieren, so... Wieso die Schlangen und warum die eine gekrönt und die andere auffressend? Das ist jetzt nicht das Erste, was ich irgendwie mit elbischer Schmuckkunst in Verbindung bringen würde und auch nicht in dem Kontext.
Ja, also die gekrönte Schlange macht ja durchaus Sinn dann, wenn es Symbol für die Herrschaft später wird, aber zu dem Zeitpunkt hat das ja auch noch dann keinen Sinn gemacht. Also Gute Frage.
Ja, kommen wir zum nächsten und das vielleicht, das hat zumindest zwei der hier anwesenden drei Leute erstmal ein wenig verwirrt. Was hier nämlich als Gadget aufgeführt ist, ist Elissa. Und da dachten wir uns erstmal, hey, Moment mal, aber Aragorn nimmt doch den Namen Elissa an, als er König wird. Aber wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass hier Lebewesen, wobei wir halten da uns da vielleicht nicht ganz dran, da kommt gleich noch was zu, Lebewesen nicht als Gadgets zählen. So, Tim, du darfst uns auch da gerne mal aufklären, was du da rausgesucht hast.
Sekunde, ich muss kurz gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Das ist der Fall, okay. Ja, also Aragorn hat diesen Namen Elissa sich ja nicht ausgedacht, sondern er bekommt ihn ja, weil er den Elbenstein, also sprich den Elissa, bei sich trägt. Das ist ja auch eins sein, wir sind ja gerade bei Aragorns Symbolen. Und diesen Stein bekommt er ja von Galadriel. Und auch da gibt es so ein bisschen Hintergrundgeschichte zu. Der Elissa ist nämlich, gibt mehrere Versionen, aber auf jeden Fall von einem der großen Elbenschmiede, entweder einem aus Gondolin, oder es gibt auch Versionen, wo es zum Beispiel Celebrimbor den geschmiedet hat, später dann irgendwie an Galadriel gekommen und von ihr dann benutzt worden, um ein bisschen Lorien schon mal zu heilen, als es die Ringe noch nicht gab, dass später dann ihr Ring so macht, ne, mit dem bewahrt alles. Dafür wurde er benutzt. Und als die olle Galadriel dann nicht mehr gebraucht hat, hat die sich gedacht, wo kann ich hier so einen Stein loswerden? Und den dann, sprich, an Aragorn und Arwen übergeben. Und auch, man sieht den ja auch im Film. Das ist nämlich dieses Ding, was irgendwann runterfällt und zerbricht. Kurz vor Ende.
Mhm. Okay, das heißt, dieser Ring hat auch Heilkräfte oder was? Dieser Stein?
So wird es zumindest beschrieben. Also wahrscheinlich wird Aragorn das nicht nutzen können, ne? Aber zumindest Galadriel hat damit heilende Kräfte, ja.
Das würde ja auch wieder dazu passen, hier die Hände des Königs sind die eines Heilers, ne? Ist auch wieder ein Anspruch auf den Thron, der dadurch nochmal untermauert wird, auch wenn Aragorn das eigentlich gar nicht mehr so nötig hätte, finde ich, aber
und äquivalent in unserer Welt sind ganz klar die Heilwassersteine, die Leute in ihr Wasser schmeißen, um gesünder zu werden, so Gesundheitssteine.
Musste ich auch dran
denken. Ich hatte eher an Kristalle, die man mit sich rumträgt und die halt heilende Energie liefern gedacht.
Tut man die nicht auch in Wasser?
Boah, da bin ich nicht drin.
Ich auch nicht so.
Aber und
ich
glaub, muss das spezielles Wasser sein, sowas
Steine
wie Mondwasser zum Beispiel?
Geschmissen und dann wird nur das Wasser getrunken, die Steine bleiben drin. So ist das, glaube ich, immer das Verfahren.
Oder so eine Packung Globuli.
Das hat eher so was von Ingwerwasser. Das ist zwar nicht Stein und auch keine Steinfrucht, aber das hilft auch.
Ja, also wir wissen natürlich auch nicht, wie ausgeprägt ist der Effekt des LSHs. Ne? Also vielleicht hat Galadriel auch irgendwann gemerkt, scheiße, das funktioniert hier nicht mehr mit dem Placebo-Effekt. Ne? Die Leute dachten erst, es geht eben besser, aber stimmt nicht. Ich brauche jetzt was Richtiges. Und dann kamen halt die Elbenringe und dann hat sie halt dann irgendwie versucht loszuwerden und das dann an die Menschen gegeben, die eh nicht so richtig mit den magischen Gegenständen irgendwie was... Ne?
Ah, das ist auch schon wieder sehr symbolisch, dass Aragorn diesen Namen dann annimmt und dann derjenige ist, der das Königreich heilt am Ende. Also, ja, sehr passend.
Ja, und um bei Aragorn zu bleiben, was glaube ich eben auch schon mal als Begriff hier rumgeisterte, als Gadget, die zerbrochene Klinge Narsil, beziehungsweise dann die wieder geschmiedete Klinge Anduril, die ja letzten Endes ähnlich wie Beharirs Ring ein Erbstück des Hauses ist und auch den Herrschaftsanspruch nochmal untermauert oder auch mit Gewalt durchsetzen kann.
Das ist quasi das Gegenstück zu Elissa, ne? Also, der König kann dich heilen, aber wenn der König sauer ist, dann Vorsicht.
König böse, König metzeln.
Ja, nein, also klar, auch das Schwert, und auch das kennen wir aus verschiedenen europäischen Kulturen, dass auch das Schwert ein Königssymbol ist. Also entweder das Schwert an sich oder halt bestimmte Schwerter. So diese, ne? Excalibur ist, glaube ich, das allerprominenteste Beispiel. Und da muss man natürlich sagen, während die anderen Erbstücke ja ganz gut, also Elissa an sich, der Elissa ist ja jetzt nicht so gesehen kein Erbstück, sondern ist eher wirklich auf Aragorn persönlich gemünzt. Aber bei Anduril ist es ja schon als, wird auch als Identifikationsgegenstand benutzt. Ist natürlich denkbar ungeeignet. Die haben das nämlich gerade erst zusammengeschmiedet. Also ich könnte jetzt auch irgendein x-beliebiges Schwert zusammenschmieden und sagen, das ist jetzt hier das neue Narsil. Das funktioniert mit dem Ring deutlich besser, weil da ist zumindest Leute durch die Gegend laufen, die wissen, wie sieht der aus und sagen können, nee, das ist fake.
Das ist ja eigentlich auch eine interessante Sache, wenn wir uns mal also jetzt auf den Film beziehend, an die Szene mit den Toten erinnern, weil ich mir jetzt nicht sicher bin, wie intensiv die Szene in der Normalversion ist, aber ich glaube, da kommt es auch vor. Da sagt ja der König der Toten, ne, hier, ne, du kannst ihm ja keine Befehle geben und so weiter, und Aragorn hält ihm dann die Klinge, also pariert erst seinen Schlag, er hält ihm dann die Klinge an die Kehle oder so und sagt,
halt,
ja, doch.
Nee, nicht Nötigung, das wäre, glaube ich, wie ist Nötigung mit Gewalt, wie nennt man das?
Schwere Nötigung.
Raubüberfall?
Ja, Raub,
nee,
Erpressung,
ist ja,
räuberische Erpressung.
Ah, Erpressung.
Ja, räuberische Erpressung könnte sein, aber es wird sich ja nichts angeeignet. Also
genau,
doch,
dann
wird
doch seine Armee wegnehmen.
Ja, die Armee.
Kann man eine Armee rauben?
Also ich bin kein Jurist, aber ich glaube, das ist illegal, wenn ich jemandem eine Klinge an den Hals halte und dann sage, du ziehst jetzt für mich in den Krieg. Da wird es irgendein Gesetz wahrscheinlich gegen geben.
Das ist ziemlich sicher Nötigung.
Das ist da Nötigung, ja. Ja, aber der König der Toten scheint ja auch dann ein schlechtes Gedächtnis zu haben, ne? Weil die Klinge, als er die das letzte Mal gesehen hat, war die ja noch anders.
Mhm. Ja, aber er kennt sie ja sofort.
Also,
ne?
die
also
Frage,
vielleicht auch
die Frage, die ich mir stelle, ne? Also, Narsil ist ja eine mächtige Klinge, hat, glaube ich, auch eine Inschrift drauf, und im Endeffekt, Andoril wird ja aus den Bruchstücken gefertigt. So, Aragorn schleppt ja die Bruchstücke, im Buch schleppt er sie mit sich, im Film liegen sie in Bruchtal. Und im Buch wird es im Bruchtal quasi schon erneuert, und er hat es dann quasi die ganze Zeit dabei, und im Film bringt Elrond ihm das dann im dritten Teil. Aber kann es sein, dass das Schwert einfach wirklich ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in der Schmiedekunst hat, weil es halt so königlich ist, dass dann halt möglicherweise die Person, also sprich der König der Toten, die damals den Eid abgelegt hat, dieses Schwert halt doch irgendwie kennt. Auf der anderen Seite, was ich mir halt auch denke, mal angenommen, Aragorn geht dahin, wäre es dann nicht tatsächlich naheliegender, dass er einfach Bahariers Ring zeigt?
Also es kann sein, dass der König die nicht kennt, weil den Ring nicht kennt, weil es ist ja so, Narsil zieht mit in den Krieg gegen Sauron.
Ja.
Nachweislich. Das heißt, der
aber
König,
wo soll der Ring verbleiben, weil seine beiden Söhne begleiten
den
König?
Der Ring bleibt
ja
in Bruchtal. Als das letzte Bündnis nach Mordor zieht, verbleibt bis auf das Schwert die ganzen Erbstücke des nördlichen Königreichs, also unter anderem Barahirs Ring, in Bruchtal. Deswegen geht er ja, gehen die auch nicht verloren, als Isildur dann auf den Schwertelfeldern halt über den Anduin geht.
Böse zusammengehauen.
In den Anduin geht. Das heißt, also wahrscheinlich ist Barahirs Ring einfach nie nach Gondor, beziehungsweise da, wo die Toten sind, gekommen, und deswegen erkennt er ihn nicht. Insofern macht es so gesehen natürlich Sinn, dass es eher das Schwert da ist, was die Legitimation Aragorns begründet. Und mit einem Schwert kann man jemanden natürlich deutlich besser nötigen, erpressen, als mit einem Ring.
Das kommt immer auf den Ring an.
Das ist wahr, aber an sich, so im Allgemeinen.
Ja, wir haben da eben off-Mic schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, was uns dazu einfällt, und wir sind dann letzten Endes so ein bisschen bei den britischen Kronjuwelen gelandet. Uns ist bedauerlicherweise nichts Amüsanteres eingefallen.
Ja, aber ich finde eigentlich, der Vergleich passt sehr gut, weil auch mit den britischen Kronjuwelen wurden ja oft so etwas entfernter liegende Völker unterdrückt, genötigt, gewaltsam irgendwie den Gewalt angetan.
War tendenziell auch eher mit den Waffen, die dann noch so mit dabei waren.
Das stimmt,
waren.
Aber die ja durch die Kronjuwelen quasi, ne, durch die britischen Könige befehligt wurden. Insofern passt das vielleicht.
Ja, oder halt der Vergleich, den du eben gezogen hast zu Excalibur. Es steckt jetzt in keinem Stein fest, und Aragorn muss es erst rausziehen, aber naja, der Stein von Erech, also er zieht etwas daraus mit dem Schwert, ich weiß es nicht, aber finde ich auch sehr passend.
Ja. Also auf jeden Fall irgendwas mit britisch-englischen Königen, denke ich, passt schon.
Ja, machen wir weiter. Gehen wir mal Richtung Hobbits. Denn auch die Hobbits haben Gadgets, und wer jetzt hier an Sams Bratpfanne denkt, eigentlich ist die fast schon besprechenswert. Wir fangen mal mit was ganz anderem an, und damit einem prominenten Gadget. Relativ klein, man weiß nicht genau, ist das eigentlich schon ein Schwert, aber es leuchtet auf jeden Fall blau, wenn Orks in der Nähe sind. Die Rede ist natürlich von Stich.
Ihr merkt, wir haben hier eine super Reihenfolge entwickelt. Es geht nämlich immer nahtlos in ein anderes über. Wir waren jetzt bei Aragons Gegenständen. Aus Aragons Waffe gehen wir jetzt in eine andere Waffe.
über. Du spuckst wirklich große Töne, das müssen wir halt jetzt auch beibehalten.
Ist quasi also, Zug um Zug hier alles.
Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht, ehrlich gesagt.
Ja.
Nein, also ja, Stich. Bilbos bzw. Frodo sperrt, der das sie auf ihren Abenteuern benutzen, kriegt Frodo von Bilbo und Bilbo kriegt es von den Trollen, als die nennen wir es mal ausrauben.
Er kriegt es von den Trollen, ist vielleicht auch falsch ausgedrückt, aber ja.
Die brauchten das zu dem also Zeitpunkt.
Ist hier quasi auch wieder eine Form von Gewalt im Spiel.
Das stimmt. Das ist oft so. Aber ich glaube, zu Stich braucht man nicht so viel zu sagen, weil es ja dann doch eins der bekanntesten Gadgets ist. Bilbo nutzt das sehr gut im Düsterwald. Gegen die Spinnen braucht er das. Frodo später auch wieder gegen eine Spinne, also beziehungsweise Sam dann, nachdem Kankra Frodo einkokonisiert hat, sagt man das so? Bestimmt. Und es hilft mir auch nochmal so ein bisschen dabei, Gollum so unter Druck zu setzen. Nur hier, du kennst diese Klinge, kennst du, ne?
Wenn du dich nicht benimmst.
Ja, und leuchtet natürlich blau, auch ganz bekannt, wenn Orks in der Nähe sind.
Das ist natürlich schon, da muss man die Elben mal loben, das war schon eine gute Idee, ne? Also schon, ist eigentlich ja nicht für Stich alleine, sondern es gibt ja viele Elbenwaffen, die das tun, aber das war schon eine gute Idee. Das ist ein sehr hilfreiches Gadget, wenn es leuchtet, wenn Orks in der Nähe sind. Wobei Nähe nie richtig definiert ist, ne? Aber scheint ja schon auch ein paar hundert Meter zu sein und das ist schon in der Wildnis, glaube ich, recht hilfreich.
Da hast du auf jeden Fall noch eine angemessene Vorbereitungszeit. Und ja, bei Stich kann man nur darüber nachdenken, warum es bei den Trollen war, bevor diese so herzlos versteinert und dann ausgeplündert wurden von der Zwergenschar. Aber das Einzige, was ich mir vorstellen kann, die haben das halt als Zahnstocher benutzt oder so.
Ja, also sie
und eigentlich heißt es nicht Stich, sondern Pieks oder so.
Also die ganzen Waffen, die Trolle haben, kommen ja aus Gondolin offensichtlich.
das ist sowieso eigentlich fast schon wieder der
ganz,
Inhalt
ganz
von
großes,
einer anderen Folge.
Rätsel.
Wie alt werden Trolle eigentlich? Sind sie einfach so alt, dass sie
aus dem
ersten Zeitalter sind? Und
naja, wenn wir da, also das ist natürlich schwierig zu sagen, ne? Wenn wir jetzt mal ganz platt und alles ignorieren, was wir mal in vorigen Folgen gesagt haben oder so, aber sagen wir, Orks sind versklavte Elben, ja, und Trolle sind versklavte Ents.
Ja, dann
könnte man jetzt argumentieren, Ents sind ja auch unsterblich, also nicht unsterblich, aber sterben nicht an Alterung. Das heißt also, auch Trolle müssten das nicht tun, wobei bei den Orks ja auch nicht klar ist, wie alt wird so ein Ork? Stirbt er irgendwann an einem natürlichen Todes oder nicht? Ja, insofern schwierig zu sagen, ob sie sterben. Oder ob sie das einfach irgendwie durch Wirrung gekriegt haben. Gondolin ist halt von dem Punkt, wo das gefunden wird, sehr weit weg und auch unter Wasser mittlerweile, aber auch rein geografisch schon noch eine Entfernung.
Ja, also diese Trolle müssten halt aus dem ersten Zeitalter sein und irgendwie dahin und dann die ganzen Kriege da in Arnor
aber gut,
überlebt haben.
Das ist wirklich vielleicht was für eine andere Folge, das schreiben wir uns hoffentlich nachher auf die Liste. Aber zu Stich klar, ne? Bekannt ist ein Gadget, fliegt so ein bisschen unterm Radar. In den Händen derer, die damit halt etwas machen, halt sehr nützlich und auch wichtig. Auf der anderen Seite jetzt auch nicht irgendwie sowas Herausragendes wie zum Beispiel Narsil oder Anduril.
Naja, aber man kann schon, glaube ich, soweit sagen, dass ohne Stich, also gut, klar, wenn du auf sowas ohne Schwert gehst, bist du vielleicht eh doof beraten, aber ohne Stich wäre es spätestens in Kankras Lauer wahrscheinlich vorher auch schon sehr, sehr schwierig geworden für Frodo und Sam.
Das ist wohl wahr. Auf der anderen Seite hätte das nicht auch jedes x-beliebige andere Schwert fast sein können.
Also es gibt ja schon diese Szene, wo zum Beispiel Sams Schwert scheitert, die Spinnennetze durchzuhauen, weil die einfach zu dick sind und Stich schafft das schon.
Das stimmt.
Was wäre denn das Äquivalent, was uns dazu einfällt?
Das eigentlich hätte ich das gerne am Anfang gemacht. So, was wäre denn ein Äquivalent dazu? Aber du hast völlig recht, haben wir nicht am Anfang gemacht. Insofern, ja, fällt dir ein Äquivalent ein oder bist du genauso wie ich zumindest noch am Überlegen.
Muss es denn ein reales Äquivalent sein? Ja, schon, oder? Also ich könnte jetzt nicht sagen, ein blaues Laserschwert, weil es auch blau leuchtet.
Nee, das ist aber eine gute Herangehensweise. Also im Optimalfall suchen wir hier natürlich irgendwie was Weltliches.
Weil ein blaues Plastiklaserschwert, was es hier gibt, das passt dann schon wieder nicht so gut, weil es ein bisschen...
Aber damit kriegst du auch Spinnennetze durchgehauen.
Naja.
Ihr wollt mir doch jetzt nicht sagen, dass der Vergleich hinkt, oder? Tim, du hattest gesagt Kammerjäger, aber das ist ziemlich allgemein.
Ja, ich dachte eher so.
Und also, wenn du so ein Pestizidzelt um Kankraslauer baust und dann da irgendwelche Insektizide oder so reinpumpst, dann geht die vermutlich auch Knockout. Also.
Aber es wird schon viel, oder also wir sehen es tatsächlich nur im Einsatz gegen so Ungeziefer, also Spinnen und Gollum halt. Insofern passt das ja schon.
Was mir jetzt auch, aber das ist halt auch wieder nicht weltlich oder sagen wir ironisch weltlich einfällt, wäre Minecraft. Nehmen wir da einfach ein Diamantschwert, das ist auch blau und du kannst das ja verzaubern und dann kannst du zum Beispiel darauf Nemesis der Gliederfüßler packen und damit wäre es halt auch gegen da Spinnen effektiv.
Da bin ich nicht tief genug im Minecraft-Game drin, aber bestimmt.
Also es ist ja auch kein Zufall, dass das Schwert Stich heißt, ne? Das ist nun mal das, was Spinnen in Tolkiens Welt auch tun.
Da nicht.
Also die Kankra hat ja nicht umsonst einen Stachel. Also da ist schon Gleiches mit Gleichem auch.
Okay, dann wäre das weltliche Äquivalent, was mir jetzt einfällt, einfach irgendwie ein Becher und ein Papier, womit ich dann halt die Spinnen fange und rausbringe.
Ja, wobei, die werden ja nicht rausgebracht, die werden brutal niedergestochen, aber ja.
Ja, aber wie willst du denn Spinne nieder? Also die sind ja sehr klein und schnell, abgesehen davon kann ich sie ja halt mit dem Becher rausbringen. So.
Ja, ja, das stimmt.
Naja, gut, gehen wir weiter. Das nächste Gadget, was wir zu einem bestimmten Zeitpunkt an Hobbits finden, ist ein Mithril-Kettenhemd. Und ja, der ein oder andere munkelt, dass er es eigentlich mehr wert ist als das Auenland, weswegen ja eigentlich auch klar ist, dass irgendjemand mal den Wert des Auenlandes bestimmt haben muss und das Ganze in Mithril umgerechnet hat. Und das Mithril-Kettenhemd zum Beispiel ist auch sehr entscheidend, vor allem an Frodo. Also klar, Bilbo hat es auch, aber Frodo hat es an und überlebt dann den Angriff des Höhlentrolls durch dieses Mithril-Kettenhemd, warum er nicht irgendwie dann alle Rippen irgendwie stoßgebrochen oder geprellt hat. Er stießt sich mir nicht 100%, aber zum Glück für die Geschichte überlebt er. Und insofern würde ich sagen, das ist schon ein wichtiges Ding, ne?
Ja, absolut. Also ich weiß nicht, inwiefern es jetzt Bilbo hilft. Hat er das in der Schlacht der Fünf Heere an? Ich glaube schon. Er wird ja relativ früh ausgenockt und liegt dann unsichtbar oder so darum. Vielleicht hat ihn das da auch das Leben gerettet, wenn er sonst irgendwie was abbekommen hätte da. Das weiß man, glaube ich, nicht so genau. Aber gerade für Frodo extrem wichtig. Und ja, auch Parallelen zu Stich. Bilbo bringt das von seiner Reise mit. Vererbt es dann später an Frodo. Ja.
Ja, vor allem, weil Frodo ja auch die Person ist, die immer, wenn es einen Überfall auf die Gefährten gibt, als erstes getroffen wird. Der Orkhauptmann bzw. Troll spießt ihn auf, als sie auf dem Anduin sind und die Pfeile kommen, wird nur eine Person getroffen und das ist Frodo. Die Nazgul gehen, okay, da hatte er das jetzt noch nicht, aber da wäre es auch sehr hilfreich gewesen auf der Wetterspitze.
Ja, aber bei den Nazgul ist ja völlig klar, also warum sie da ihn dann und
vielleicht bei den anderen Sachen auch, ne?
Also, da stellt sich schon die Frage, ist es so die Anziehung des Rings, der das Böse anzieht, dass irgendwie Frodo da ins Visier gerät? Bei den Nazgul ist völlig klar, er ist Ringträger, er zieht ihn dann auch an.
Er nimmt ja auch den Ring und also er, ja.
Hier willst du haben, kriegst du nicht. Flup, ich bin da mal weg. Ja, verdammt, hat nicht funktioniert.
Warum hat Bilbo Frodo die Sachen eigentlich erst in Bruchtal vermacht? Weil den Ring hat er ihm ja schon vorher vermacht. Dachte Bilbo, die Reise nach Bruchtal ist so gefährlich, ich brauche das noch?
Ich glaube, Bilbo ist ja schon so ein bisschen darauf aus gewesen, auf ein Abenteuer nochmal zu gehen.
Genau,
er hat ja gesagt, ich möchte die Wunder Bruchtals oder die Wunder Düsterwalds nochmal sehen, Bruchtal wiedersehen, den einsamen Berg. Und weil er halt irgendwie diese 60 Jahre davor dieses Abenteuer hatte, gehe ich schon davon aus, dass er gesagt hat, ne, ich nehme mein Mithril-Kettenhemd mit, ich nehme Stich wieder mit.
Und er dachte wahrscheinlich, der Weg nach Bruchtal ist ungefährlich oder nicht so gefährlich und deswegen hat er das wahrscheinlich für den Weg nach Bruchtal mitgenommen und deswegen dachte er, Frodo braucht das nicht.
Ja, okay. Ja.
Und Gandalf hat ihm halt gesagt, jetzt lass deinen Ring hier und wahrscheinlich dachte er sich, okay, dann behalte ich aber wenigstens Stich und das Mithril-Kettenhemd.
Möglich, haben wir, also so ein richtiges Äquivalent zum Mithril-Kettenhemd haben wir, glaube ich, nicht. Ich meine, Rüstungen und Schutz gibt es in Hülle und Fülle und etwas, also ich sag mal, so ein Ultimativpanzer wie ein Mithril-Kettenhemd kennen wir eigentlich nur aus Sagengeschichten.
Und eine Frage stellt sich beim Mithril-Kettenhemd ja noch, für wen war das eigentlich ursprünglich? Weil wir wissen, das haben die Zwerge vom Erebor geschmiedet. Hm. Wahrscheinlich nicht
vielleicht für den kleinen
Erebor, sondern in Moria noch. Und dann mitgenommen, vielleicht? weil im Erebor gab es halt keinen Mithril oder halt mit Restbeständen, könnte natürlich sein. Aber ein Zwerg passt da, glaube ich, ehrlich gesagt nicht rein.
Also ist das vielleicht halt ein Kind, so ein Prinz oder so.
Ich gehe davon aus, dass es eine ähnliche Geschichte ist wie Pippin, der dann in einer Kinderrüstung von Faramir quasi später steckt. Dass es vielleicht einfach für einen kleinen Zwergen-Nachwüchsling.
Glaubt ihr nicht eher vielleicht sogar für einen Elben-Nachwüchsling? Dass das so eine Sache war, die verkauft werden sollte? Und dann könnte man ja so eine Geschichte bauen wie, je nachdem, Legolas Geburtsdatum ist unklar, ne? Aber vielleicht zum Beispiel für den, als er Kind war und wenn es dann den Erebor schon gab, oder für jemanden aus Lorien oder Eregion, je nachdem wann das, wir wissen ja nicht, wie alt ist das Ding.
Interessante Sache, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es eher für ein Kind geschmiedet wurde und vielleicht nicht unbedingt für ein zwergisches, wenn man sich die Dimension mal anguckt. Also ich glaube, auch Zwergenkinder dürften, wenn man die Gesamtstatur von Zwergen sich anguckt, doch etwas breiter aufgestellt sein, auch schon als Kinder. Aber so weltlich fällt mir da echt jetzt nichts ein, gerade halt aufgrund der herausragenden Panzerung.
Ja, und vor allem, dass es so leicht ist wie eine Feder. Also so ein echtes Kettenhemd ist halt sau schwer. Vielleicht so eine kugelsichere Weste oder so, aber
das wäre jetzt auch mein erster Vergleich gewesen irgendwie, ne? Dass das so, dass Tolkien sich dachte, wir brauchen jetzt doch irgendwas, so eine, ja, vielleicht sowas.
Oder vielleicht an, ich weiß nicht, ist das, ich bin da echt nicht gut unterwegs, aber ist das vielleicht aus der Nibelungensage oder so, wo ja auch irgendwie, ich glaube, Tristan den Drachen tötet oder so, ey, oder ist das was anderes?
Ja, das ist auch
und
Nibelungensage.
Dann in dem Blut badet und, weil das
Siegfried ist das.
Siegfried, ja.
Siegfried ist das, beziehungsweise das gibt es ja auch bei den Griechen als Achilles, mit der Achillesferse.
Ja.
Ist eine ähnliche Geschichte. Vielleicht ist das auch der.
Aber im Endeffekt, bei Achilles ist es ja irgendwas Göttliches und in der Nibelungensage ist es ja quasi was Mythisches, halt dieses Drachenblut. Was letzten Endes ja auch leicht wie eine Feder ist und aber auch diesen Schutz nimmt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Tolkien da vielleicht gedacht hat, also er hat sich ja an.
Zumal Legolas ja durch ein Encounterment mit einem Drachen irgendwie bekommen hat.
Ja, ne? Stimmt. Gut, machen wir weiter. Ich gucke mal ganz kurz. Wir haben tatsächlich noch ein Hobbit-Gadget hier drauf. Und zwar Merrys Horn. Apropos Horn. Das andere Horn habe ich, glaube ich, gar nicht aufgeschrieben. Tim, Merrys Horn.
Ja, also Merrys Horn ist eigentlich fast falsch, denn Merry kriegt das ja geschenkt. Er hat das ja nicht gemacht oder, ne, sondern es ist am Ende landet es einfach bei ihm, deswegen sagen wir Merrys Horn.
Ja, aber Stich hat auch Bilbo nicht gemacht und das Kettenhemd auch nicht. Also.
Genau. Kriegt er tatsächlich ja von Theoden geschenkt, ne? Unsinn, nicht von Theoden, von Eowyn geschenkt, nach dem der ganzen Geschichte mit Theodens Tod und so, einfach als Dankeschön. Ne, das war noch in deren Schatz drin, hat er, okay, was können wir dem Hobbit geben? Kriegt er jetzt das Horn? Und er benutzt das ja bei der Befreiung des Auenlandes relativ häufig als Symbol vor allem, ne? Weil er das so bei den Rohirrim vielleicht auch gesehen hat, so. Das ist immer ganz eindrücklich, wenn man so ein Horn bläst, das ist immer so gut vor der Schlacht, ne? Die eigenen Leute kriegen irgendwie nochmal ein bisschen Motivation, der Gegner vielleicht ein bisschen Angst, alle wissen, hier ist die Mitte, hier müssen wir hin, ne? Das Horn hat tatsächlich ein bisschen Geschichte. Das ist nämlich eigentlich nicht von den Rohirrim gemacht worden, sondern von den Zwergen, als sie noch im Grauen Gebirge waren, also irgendwann zwischen Moria und dem einsamen Berg sozusagen. Und später dann von einem Drachen geklaut worden und ein Vorfahre der Rohirrim, als sie noch im Norden gewohnt haben, hat diesen Drachen erschlagen und dann das Horn aus dem Schatz geklaut.
Das hat ja auch schon fast wieder was von Siegfried.
Könnte man so sagen, ne? Also es hat auf jeden Fall auch schon eine lange Geschichte. Hier ist ich habe hier keine Zeit, aber wenn das so graues Zwerge, graues Gebirge, ist es auch schon mindestens mal 1000 Jahre alt, ne? Eher mehr. Also schon auch, jetzt ist natürlich auch wieder ein bisschen die Frage, woraus ist das, wenn es so Tierknochen oder so ist. Ich glaube, das hält nicht so lange, ehrlich gesagt. Weiß ich aber auch nicht genau.
Und vor allem, wenn das ein Zwergenhorn ist, hat dann ein Hobbit überhaupt so die Lungenkapazität, das zu blasen überhaupt? Also,
vielleicht war es für ein Kinderzwerg.
Okay.
War eigentlich auch wieder interessant, wie irgendwie halt so Zwergen- und Elbenzeug am Ende dann bei Hobbits landet.
Ja. Also, die haben sehr britische Eigenschaften. Die ganzen Erbstücke der Welt landen am Ende bei denen.
Ja, so wirklich ein weltliches Äquivalent jetzt irgendwie namentlich haben wir nicht, aber das ist vermutlich auch einfach.
Es ist halt auch einfach nur ein Horn, ne? Also es ist ja jetzt nichts.
Ja gut, aber es erfüllt ja schon seinen Zweck und
ja, aber das Äquivalent wäre dann ja auch einfach ein Horn, oder?
Ja, okay, lassen wir es so platt. Einverstanden.
Ja, ja, ja.
gut, machen wir weiter mit einem anderen Horn und ja, das Horn Gondors habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Insofern können wir da vielleicht später nochmal drüber reden, um hier bei der Horn-Thematik zu sein. Das hat ja auch schon wieder ein bisschen was von Eisenbahn. Die haben ja auch quasi so ein Horn zum Tufen.
Das Chuchu-Horn.
Und da wären wir dann beim Horn von Helm Hammerhand. Wofür wir wissen, ein Zwerg hat genug Lungenkapazität. Obwohl er viele Treppen hochlaufen musste im Film.
Da gibt's auch echt tolle YouTube-Zusammenschnitte, wie Gimli das Horn bläst und dann Dinge geschehen. Naja, egal.
Ja, bitte? Willst du uns ein paar...
Nee, ich glaube, das muss man sehen. Also, das kann man vielleicht mal nachgucken, aber ich beschreiben, das tut dem Ganzen.
Ja, was wissen wir denn über das Hornhelm Hammerhans? Und ist die Darstellung im Film realistisch? Weil das Ding ist halt wirklich extrem groß.
Ja. Ist als Horn halt auch... Also eigentlich dient ja so ein Horn dazu, Leute an einem Ort zu versammeln, ja, größtenteils, oder Signale zu übermitteln. Genau. Die erste Funktion ist bei einem stationären Horn natürlich nur halb sinnvoll. Du kannst natürlich das Signal geben, ich bin gerade hier und brauche Hilfe oder es passiert jetzt irgendwas. Aber so von wegen, wie es Boromir ja dann zum Beispiel Gondors Horn benutzt, von wegen, ich bin hier im Wald, kommt zu mir, funktioniert halt nicht, wenn das Horn nicht durch die Gegend getragen werden kann.
Also Boromirs Horn hat in der Situation halt auch nicht funktioniert, aber ja.
Ja, ja, klar, aber so war es gedacht zumindest. Und wenn jetzt, ja, also, ja.
Der Ansatz ist aber letzten Endes gut, also bei Boromir das Horn zu verwenden, weil klar, die Feinde finden ihn auch, aber so haben zumindest seine paar Mitstreiter die Möglichkeit, ihn auch zu finden. Also passiert nicht rechtzeitig, aber ansonsten wird es für die halt ungleich schwerer, ihn irgendwie im Gewühl zu finden und zu suchen. Ist das Horn, also jetzt mal ohne Mist, welchen Zweck hat das Horn von Helm Hammerhand? Außer einen interessanten Auftritt.
Ich glaube, keinen großartigen. Das ist halt einfach ein Horn, was vielleicht das Signal zum Ausfall oder so ansagen kann. Aber ansonsten.
Gut, machen wir weiter mit Boromirs Horn. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch großartig was zu sagen müssen.
Wir reden sehr viel über Hörner heute.
Ja. Und der ist ja in dem Fall dann auch so ein bisschen der Gehörnter. Weil irgendwie seine Freunde, also Kameraden, lassen, also sie lassen ihn nicht im Stich, aber sie kommen halt zu spät.
Ja, ja, und die Orks wissen halt auch, wo sie hin müssen, ne?
Wobei wird dieses Horn ja auch ihm beigelegt und ist dann Fuchikato.
Und kaputt, vor allem. Ja. Und das ist tatsächlich, also es ist ja nicht nur irgendein Horn, das ist ja schon auch eins der Erbstücke. Mhm. Nicht unbedingt der Könige von Gondor, aber halt der Truchsessen, die das ja auch schon 1000 Jahre mit sich rumtragen. Und insofern natürlich auch schon ein Verlust für das Truchseshaus, wenn es dieses, also klar, Boromir jetzt vielleicht auch irgendwie, aber auch das Horn ist ein Verlust. Und es spielt ja in der Geschichte später noch eine Rolle, weil es für Denethor ja auch ein eindeutiges Zeichen ist, dass Boromir tot ist.
Mhm.
Ja, also insofern ist das Horn nicht nur da, sondern das hat später auch noch eine Funktion. Natürlich könnte man jetzt sagen, Denethor wusste das wahrscheinlich schon vorher durch seinen Palantir, und, ne, weil Faramir ihm wohl auch was erzählt hat. Aber auch das Horn ist einer der Beweise, okay, Boromir ist nicht mehr.
Ja. Kommen wir nochmal zurück. Wir haben jetzt schon von ein paar zwergischen Relikten oder Gegenständen, die dann doch irgendwie nicht mehr bei den Zwergen sind, gesprochen. Die Zwerge scheinen auch generell ziemlich gut darin zu sein, diese ganzen Sachen zu verbummeln, zu verschenken, ja, oder loszuwerden.
Genau, also für ein Volk, was sehr darauf bedacht ist, immer sein Reichtum zusammenzuhalten und so, ne,
verlieren die erst ihr Hauptkönigreich, verlieren ihren Hauptkönig, also die Durin-Linie letzten Endes, verlieren den Erebor und noch so, ja, und ja, noch und nöcher.
Und die sind ja auch dann so, ne, es gibt ja zum Beispiel Nachrichten
die Zwergenringe
von
verlieren
Mittelerde
auch.
Auch Texte, wo dann die, wo die Zwerge Bilbo auch vorwerfen, wo hat der eigentlich diese ganzen schönen Kristalle her, aus denen der trinkt, und das schöne Besteck und das ganze Silber und so. Das muss doch irgendwie, wie kommt der denn da hin? Das muss eigentlich ja mal uns gehört haben. Und dann müssen die Hobbits irgendwie geklaut haben. Dass das jetzt den Silberlöffel ist, einem Gold vorzuwerfen, okay, ne? Vielleicht waren sie da auch einer Sache auf der Spur.
Aber gut, zu den Zwergen. Da ist natürlich dann aus dem Hobbit bekannt der Arkenstein. Eigentlich ist es doch ein fairer Deal, dass wenn du das Herz des Berges rausklöppelst, dass das Herz so als letzten Abwehrmechanismus hast, okay, ich mach dich jetzt einfach wahnsinnig.
Ja, ist es denn der Arkenstein, der Thorin wahnsinnig macht?
Oder das Gold an sich, ne? Hm. Das ist nicht so ganz klar. Also er ist schon auf jeden Fall wahnsinnig nach diesem Arkenstein. Das ist ja auch dann in dem politischen Wirrwarr, was sich da zwischen den Elbenmenschen und Zwergen am Ende abspielt, sehr zentral, dass Bilbo denen diesen Stein gibt und Thorin will ihn halt unbedingt haben. Aber ich meine, das ist auch, also im Film heißt es zumindest, es ist diese Drachenkrankheit. Ich bin mir nicht sicher, ob das in dem Buch.
Also, ich muss ehrlich sagen, dass man den Hobbit-Film viel vorwerfen kann, das denke ich, ne, das habt ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle von uns auch schon gehört. An der Stelle muss ich aber mal für die auch eine, auch für, auch, und das sage ich jetzt wirklich nur einmal, auch für den dritten Hobbit-Film, eine gewisse Lanze brechen, denn dem Arkenstein haben sie da, finde ich, schon mehr Zeit und Mühe gewidmet, als es Tolkien zum Beispiel selber tut, sondern der ist ja im Buch nur einfach so, ach ja, da ist übrigens dieser berühmte Arkenstein, der ist jetzt Thorin auf einmal besonders wichtig, Bilbo gibt ihn weg, darüber entsteht dieser Konflikt, ne? Und er wird im Film doch schon auch größer aufgebaut, muss man sagen. Der hat zum einen wohl eine gewisse Herrschaftslegitimation, denn da ist ja der Plan irgendwie, die holen den Arkenstein, nicht wie es im Buch ist, Bilbo geht da rein und klaut einfach Stück für Stück den Schatz, sondern der holt diesen Stein, und weil dieser Stein ein Symbol der Herrschaft über alle Zwerge ist, werden dann die Zwergenheere quasi damit versammelt, um diesen Berg zurückzuerobern. Was als Plan jetzt vielleicht sogar ein bisschen sinnvoller ist, als der Bilbo klaut einfach alles Plan. Jetzt ist es so, dass dadurch natürlich Thorins Wahnsinn zumindest ein bisschen verständlicher wird, weil wenn der Stein weg ist, ist es natürlich so, dass auch dieser Plan gescheitert ist. Und dass man so vielleicht etwas besser nachvollziehen kann, warum das so ein großer Verrat für den ist. Ob er es nicht auch so gewesen wäre, weil natürlich dieser Stein auch als Besitz und als sehr wertvolles Ding für den eh schon sehr gierigen Thorin, ne, kann man sicherlich auch anführen. Aber das ist noch mal ein anderer Aspekt, der da in diesem Verrat aus Thorins Sicht sicherlich noch mit reinspielt. Weil Bilbo da dadurch ja auch diesen ursprünglichen Plan zunichte macht.
Ja.
In einer Situation, wo Thorin natürlich denken muss, ich brauche das jetzt unbedingt, weil da steht nun mal ein Elbenherr vor meiner Tür.
Ja, und dann haben die am Ende auch noch den Stein, ne?
Also. Und dann haben die nämlich den Stein. Die Zwerge werden jetzt nicht, ne, aber naja. Thorins Plan funktioniert nicht mehr. Und insofern ist dieser Stein da schon wichtiger. Der Stein selber ist so eins der Dinge, die von Tolkien immer als wichtig gesehen wurden oder auch beschrieben werden. Das ist ja auch tatsächlich im Buch so. Aber die Geschichte des Steins ist ziemlich im Nebel, finde ich. Wir wissen nicht sehr viel über diesen Arkenstein.
Ja, da habe ich irgendwann mal ein interessantes Video auf YouTube zu gesehen. Aber die Idee wurde auch dann relativ schnell wieder verworfen. Könnte der Arkenstein ein Silmaril sein?
Unwahrscheinlich.
Also wenn da
die suchen sich ja eher Wasser als Gestein.
Wenn ein Silmaril oben auf Moria legen kann oder einen Blitz einschlagen kann,
dann
kann er natürlich auch in den Erebor gekommen sein.
Ich habe nicht genügend Kartonsbier getrunken
dafür. Diese Theorie basiert ja darauf, also die Silmarille gehen ja verloren. Einer wird ja quasi an den Himmel als Stern gesetzt, einer geht im Wasser verloren und einer wird tatsächlich in so eine Felsspalte geworfen. Und da wird natürlich jetzt nicht gesagt, wo die ist, und es wäre natürlich denkbar, irgendwo, dass das vielleicht im Erebor ist. Es ist natürlich sehr weit weg von den ganzen Silmarillion-Geschichten. Und er hat natürlich auch etwas andere Eigenschaften als so ein wirklicher Silmaril. Die werden ja nicht nur als besonders wertvoll, sondern auch als heilende Kräfte, magisch und nochmal ganz anders beschrieben als so ein doofer Edelstein.
Für den Fall, dass es ein Silmaril wäre, die Elben hätten den ja nie wieder hergegeben.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Der Arkenstein hat ja nur auf die Zwerge einen Einfluss, ja. Und so ein Silmaril, da wären ja alle danach gekommen.
Und da kann man eigentlich ja fast auch sicher sein, dass das sofort erkannt worden wäre, zumindestens. Wobei,
doch, von Gandalf denkt man wahrscheinlich schon.
Ja. Genau, von Gandalf vermutlich, ja. Von den Elben
ja,
gegebenenfalls eher nicht, weil das sind ja Elben, die mit den Silmarilli eigentlich nicht so viel am Hut
ja,
haben.
Wobei Thranduil ja ein Sindar ist, also ein Nachfolger von Thingol im Endeffekt. Und das ist ja genau der Elbenkönig, der Beren und Lúthien quasi in den Tod schickt, um einen Silmaril zu bekommen und den er dann auch bekommt. Das heißt, wenn Thranduil quasi an Thingols Hof gewesen wäre,
ist Thranduil nicht zu jung dafür?
Ja, das ist, weiß man nicht so genau, ne, wenn so sein Alter ist. Aber wenn er das gewusst hätte oder vielleicht zumindest von seinem Vater erzählt bekommen hätte, der ja auch daher kommt.
Erzählt bekommen hat das bestimmt.
Hätte er das wahrscheinlich erkannt oder zumindest hätte, also vielleicht nicht unbedingt, dass es ihm so voll klar ist, aber er hätte wahrscheinlich diese Möglichkeit, weil die Silmarillen sind ja sehr präsent so bei den Elben. Er hätte das wahrscheinlich zumindest gesagt, wenn das jetzt einer sein könnte, dann lege ich den nicht nach der ganzen Geschichte bei Thorin auf die Brust und beerdige den damit. Ne?
Ja. Ja, und vielleicht wäre, ja gut, ich weiß nicht, wie sehr der dahinter wäre, aber hätte Sauron da auch nochmal mehr Auge drauf gemacht,
ja,
oder?
Ja, wahrscheinlich. Oh ja. Also. Und Sauron weiß mit Sicherheit, was das ist, ne? Also insofern ist das, glaube ich, ein bisschen groß gegriffen so für den Arkenstein. Vergleiche in die reale Welt. Es gibt doch diesen einen, wie heißt der denn? Wir sind wieder bei britischen Kronjuwelen, diesen riesigen Diamanten.
Ich weiß auch nicht, wie er heißt, aber da bin ich gerade auch auf
der Ich reiche Trip. Das nach.
Ja, wir machen einen Faktencheck und reichen das nach. Ihr wisst, was das bedeutet, googelt lieber selber. Ja, der Arkenstein, dann haben wir noch wo haben wir die Zwerge? Da. Das Buch von Masabul. Kann man das wirklich so als Gadget sehen?
Gute Frage. Also erstmal das Buch von Masabul, was ist das? Das ist in Moria finden die Gefährten die Kammer von Masabul.
Es ist der Kallinan-Diamant und der ist mittlerweile Teil der britischen Kronjuwelen. Entschuldigung. Deine Anspielung hier, von wegen googelt es lieber selber.
alles gut, sehr interessant. Und dann ist das eben dieses Buch, was Gandalf in dem Film zum Beispiel auch aufblättert und vorliest, wo mit den berühmten Worten Trommeln der Tiefe die Orks, also sie kommen. Inwiefern das einen Nutzen hat, weiß ich jetzt nicht, weil das liegt ja eigentlich nur so da rum und hilft den Gefährten ein bisschen vielleicht zu rekonstruieren, was ist hier passiert. Aber ansonsten.
Ja, also es wird ja schon gesagt, Gimli soll später dahin geben. Das wird jetzt so nicht mehr funktionieren, weil Dain ja auch irgendwann stirbt im Herrn der Ringe. Aber die Zwerge werden schon das wahrscheinlich nach Erebor gebracht haben und da dann so ein bisschen diese Moria-Geschichte rekonstruiert haben. Und falls es später einen Wiedereroberungsversuch gegeben haben sollte von Moria, was ja zumindest möglich ist, hilft es vielleicht, so ein bisschen zu wissen, was für Fehler haben die damals gemacht, was machen wir jetzt vielleicht nicht nochmal. Ich finde das zum Beispiel aber auch also, um mal ein Brettspiel zu loben, hier bei Ringkrieg ist es sehr gut umgesetzt. Da führt es nämlich dazu, dass die Zwerge sofort wissen, was los ist.
Ich hatte überlegt, ob du genau deswegen es reingenommen hast, wegen diesem Spiel. Das spielen wir relativ oft. Und
Ich habe eigentlich alles, sind nur Karten.
Okay.
Die ganzen Gegenstände.
Also ich überlege, deswegen hatte ich auch gefragt, so wirklich ein Gadget oder nicht. Weil klar, ne, was ein Buch halt macht. Es vermittelt halt irgendwie eine Information weiter. In dem Fall, was ist da eigentlich passiert? Mehr oder weniger so, am Anfang lief es ganz gut, ne? Dann passierte dieses und jenes. Und am Ende halt dann die letzten Schriebe, ne? Sie kommen. Ich denke auch, also einen anderen Sinn, als dass in dem Fall die Gefährten merken, okay, wir können Moria gegebenenfalls doch nicht sicher durchqueren oder vielleicht nochmal so der Anreiz, wir müssen noch mehr auf der Hut sein, als wir es ebenfalls sind, bis dann gewisse Dinge passieren. Und danach halt, ja, vielleicht wirklich zur Rekonstruktion so für die Zwerge nochmal, was da passiert. Wobei, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, es ist einfach sehr, sehr seltsam, dass Balins Expedition dann halt irgendwie seit Jahren da verschollen ist und scheinbar niemand irgendwie mal nachgeguckt hat.
Ja.
Insofern.
Also Vergleich zum Realen würde ich sagen, es ist so ein bisschen der Flugschreiber von Moria. Ne?
Oh, das ist ein schöner Vergleich.
Also das Unglück ist passiert, du kannst für die Zwergenexpedition nichts mehr tun. Für zukünftige kann man vielleicht noch Schlüsse draus ziehen. So, ne?
Ja, finde ich auch einen guten Vergleich.
Der Flugschreiber Morias. Wir sind hier irgendwie durch ein Tor geflogen, jetzt sind wir im Berg. Mayday, Mayday. ja, dann haben wir die Zwergenfraktion quasi auch schon abgearbeitet. Und dann würde ich ganz gerne nach, in dem Fall, Gondor gehen, in dem du hast aufgeschrieben, als Gadget Hurins Schlüssel. Und auch da waren wir erstmal irritiert, wie du das jetzt meinst. Magst du das allen
ein weiteres
gerne
der
noch
großen Rätsel
erklären?
Und ich habe keine Antwort, aber
hervorragend.
Also, es gibt im Herrn der Ringe in Gondor ja einen Menschen, der Hurin heißt. Der eine gar nicht im Buch nicht so unprominente Rolle spielt. Der wird relativ häufig erwähnt als einer der Großen von Gondor, der Hauptleute und derer, die auch bei Aragorns Krönung irgendwie wichtig sind und so weiter. Und dieser Hurin wird als Hüter der Schlüssel bezeichnet. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, was für Schlüssel? Wir wissen, also das Stadttor von Minas Tirith wird keinen einfachen Schlüssel haben.
Nee, da brauchst du schon so ein großes Ding, um das aufzumachen.
Genau.
Speisekammer.
An alles, was wir sonst von Schlüsseln wissen, sind drei Stück. Das ist, es gibt Schlüssel vom Erebor für die Geheimtür. Mhm. Den nehmen wir jetzt vielleicht mal raus, weil der ein bisschen anders. Und dann spricht Saruman noch von Schlüsseln. Das ist nämlich einmal der Schlüssel vom Orthanc, den er Gandalf nicht geben will. Und es gibt wohl auch Schlüssel von Barad-dûr, weil er sagt, ja, ich gebe dir direkt die Schlüssel von Barad-dûr, was soll das hier alles? Das heißt, es ist natürlich denkbar, dass eine weitere gondorianische Festung, wenn Orthanc schon ein Schloss hat, das wäre dann vielleicht der Turm von Minas Tirith, also von Ikterion, auch Schlüssel hatten, dass es diese Schlüssel sind, dass also Hurin vielleicht so ein bisschen der Verwalter des inneren Komplexes sozusagen ist, also so der Haus- und Hofmeier oder sowas, und dass das daher kommt. Aber es sind natürlich auch andere Dinge denkbar, ne? Also was, vielleicht sind es auch Schlüssel für bestimmte Räume, vielleicht ist Hurin auch einer derjenigen, die eigentlich auch auf zum Beispiel im Palantir aufpassen sollten, und es geht um die Schlüssel dafür. Vielleicht ist das aber auch ein Titel, dass es irgendwann mal ganz andere Schlüsse waren und der einfach jetzt nur übergegangen ist, wie es ja mit vielen Titeln ist, dass die eigentlich gar nicht mehr bezeichnen, ne, was real wirklich noch
das
passiert.
Das ist quasi
was
eine repräsentative Funktion dann ist.
Genau, ja.
Also, wir haben da im Vorfeld ja kurz drüber geredet, und was ich mich frage, also eigentlich, mal angenommen, er hat wirklich die Schlüsselgewalt über Gondor, dementsprechend auch über Archive, Schatzkammern etc. und so weiter, dann ist das eigentlich, gegebenenfalls fürs Haupttor, ne? Wer weiß es. Ist das eigentlich ein ziemlich cooles Gadget? Und mit Sicherheit auch ein beim Feind sehr begehrtes.
Ja, also es scheint schon so zu sein, dass Hurin eher wirklich einer der Großen von Gondor ist, ne? Also einer derjenigen, die...
Der mehr als Brot und Butter kriegt.
Der mehr als Brot und Butter
kriegt. Er trägt ja auch einen mächtigen, geschichtsträchtigen Namen, also.
Ja.
Ja. Was würdet ihr so anstellen, wenn ihr die Schlüssel in die Finger bekämt?
Also, wäre ich Pippin, würde ich natürlich erstmal zur Speisekammer gehen, wie gerade schon angeteasert.
Erstmal alle Tomaten wegessen, damit kein Unglück mehr vollzogen werden kann.
Man könnte natürlich die Kammer mit Denethor einfach absperren und den Irren da drin lassen. Und also, es ist ja ein bisschen auch was passiert. Gandalf übernimmt ja eigentlich eher so mehr oder weniger das Kommando. Ne?
Meuterei.
Ist es Meuterei, wenn man den Captain einfach nur einsperrt?
Ja, ich denke schon, oder?
Schlägt er nicht auf ins Feuer oder so? Naja, ich habe hier jetzt noch ein paar Sachen draufstehen, und ich würde einfach mal mit der bösen Fraktion weitermachen, denn auch die hat Gadgets. Und da fangen wir mal an mit der berühmt-berüchtigten Morgul-Klinge oder dem berühmt-berüchtigten Morgul-Klingen. Der Hexenkönig hat die Dinger ja, und die scheinen ja doch eher etwas rar gesät zu sein. Und haben ja die Eigenschaft, dass sie die Person, die damit verwundet oder getötet wird, halt irgendwie ins Schattenreich ziehen können. Wollen wir da direkt mal damit anfangen? Fällt euch ein weltliches Äquivalent dazu ein?
Zu einer Morgelklinge.
Wunderbar, jetzt haben wir auch das Obligatorische, es ist etwas runtergefallen.
Das mit dem Schattenreich wird, glaube ich, ein bisschen schwierig in der echten Welt. Aber es könnte halt irgendwie so eine richtig fiese Klinge sein, die noch so Zacken hat, die dann so innere Verletzungen
ja,
noch also mehr, wenn du sie rausziehst.
Ja, es scheint irgendeine Art von, ja, was heißt, es ist fast ein bisschen mit Gift vergleichbar so als Wirkung, ne? Das mit dem Schattenreich, da habe ich letztens nochmal drüber nachgedacht, ist es wirklich so, dass die Morgul-Klinge dich ins Schattenreich zieht? Oder ist es eher so, dass die dich einfach auf Zeit so umbringt und Frodo halt dadurch, dass er den Ring hat, halt dann vielleicht statt zu sterben ins Schattenreich geht, wenn das so ein langsamer Prozess ist, weil er ja zum Beispiel, also Bilbo altert ja auch nicht so sehr, wie man das ohne Ring täte. Vielleicht ist es auch die Kombination aus beiden, sodass die Gandalf verleitet dazu zu sagen, du wärst quasi ins Schattenreich übergetreten. weil es gibt ja nur eine andere Person, das ist Boromir der Erste, von der wir wissen, dass sie von einer Morgelklinge umgebracht wurde, und der ist ja kein Ringgeist geworden, offensichtlich. Ne? Also ein,
ja, Ringgeist ja kein nicht, Ringgeist. Vielleicht gibt es ja so niedere Geister. Oder Grabunholde oder so.
Ja, die denkbar, ne? Also Vergleich mit der realen Welt. Also
woran ich überlegt hatte, ja, Möglichkeit A, halt irgendwie eine vergiftete Waffe, die dann halt mit welcher Art von Toxin auch halt eine bestimmte Wirkung hat. Und das andere, was ich überlegt habe, wäre beispielsweise eine Drogenspritze. Weil letzten Endes, da hast du eine Substanz drin, die dich gegebenenfalls instant abhängig macht. Und klar, ne, du musst dir dann weiter Schüsse setzen oder so, aber die beamt dich halt schon irgendwie in eine Art von andere Welt.
Wobei Frodo jetzt halt nicht süchtig nach weiteren Morgoklingen
in
dem Sinne war.
Nee, aber er hat sein ganzes Leben davon eine Narbe und diese Wunde verheilt nie ganz.
Hm.
Und wenn du so einmal drogensüchtig warst, weiß ich nicht, wie das ist. Also ist immer die Gefahr irgendwie, dass du rückfängig wirst.
Hm.
Das könnte ja auch so eine Art ewige Wunde sein.
Also ich habe das mit der Morgoklinge auch immer eher noch so ein bisschen als Teil der psychologischen Kriegsführung von Sauron begriffen. Ne? Also gerade weil Frodo halt jetzt quasi aus seinem Leben gezeichnet ist, sicherlich auch seelisch, nicht nur körperlich.
Mhm.
Und es ist natürlich als verängstigende Waffe noch verängstigender als einfach ein Schwert. Wenn du so weißt, du bist von sowas getroffen und es geht dir erstmal ganz gut, aber dann, ne, das ist halt eine Sache, die Sauron gerne macht mit Angst und so.
Ja, dann, und das ist jetzt quasi das einzige Lebewesen, vermeintlich, was wir heute in der Folge haben werden, wo wir eigentlich gesagt haben, Gadgets, aber trotzdem hat er es bei uns in die Liste geschafft. Und zwar Grima Schlangenzunge, der durchaus dann auch so Attribute wie Marionette und so weiter zugesprochen bekommen hat, von uns auch schon in Folgen, der schon so ein bisschen irgendwie, also ja, natürlich Lebewesen, aber dann doch irgendwie auch so ein bisschen Gadget einfach von Saruman ist.
Ja,
ist er ein Gadget?
Er ist halt ein Werkzeug fast schon, würde ich behaupten. Also so im juristischen Sinne kannst du andere Menschen ja auch als Werkzeug benutzen, um Straftaten zu begehen. Bei Grima sehe ich so eine gewisse mentale Schwäche, die ausgenutzt wird von Saruman, die manipuliert wird, dass er eben zu einem ja fast schon willenlosen Werkzeug wird, würde ich sagen, außer halt am Ende, wo er dann bei dem Auenland-Gedöns in den Rücken fällt. Ja, aber deswegen, wenn ein lebendes Wesen ein Werkzeug ist, dann würde ich sagen Grima.
Ja, also ich finde, der Begriff instrumentalisiert war noch nie so passend wie bei das, was Saruman mit Grima macht. Denn es ist ja wirklich so, Grima ist das der Hauptgrund, warum Rohan lahmgelegt wird eigentlich und warum Saruman so erfolgreich kann und ist die zentrale Figur in Sarumans Ränke spielen. Ich glaube, man kann fast sagen, Grima ist das wahrscheinlich gar nicht so sehr bewusst, wie wichtig er ist, sondern er macht ja so gesehen erstmal nur seinen Job gegen vielleicht eine versprochene Belohnung. Das heißt also, da wird er wirklich einfach benutzt. Und deswegen denke ich, dass man ihn hier schon als Gadget bezeichnen kann. Nun, jetzt muss man natürlich so ein bisschen die Frage stellen, was ist ein Äquivalent in realer Zeit? Man könnte, wenn man jetzt zum Beispiel in den USA guckt, ist das so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Donald Trump. Also legt die Regierung lahm, macht vielleicht auch relativ viel Getöse so, ne? Wobei Trump halt vielleicht noch ein bisschen zu laut für Grima ist, weil der ja eher so im Geheimen arbeitet. Also vielleicht ist es eher so ein, weiß ich nicht, Christian Lindner oder so.
Ich finde den Donald-Trump-Vergleich interessant. Die Methode ist eine andere, aber letzten Endes führt es ja auch dazu, dass einfach Streit und verhärtete Fronten und auch eine gewisse Spaltung da erfolgen. Und gut, das Ganze in den USA halt eher in der Breite. Bei Christian Lindner war es dann doch eher die Regierung, weswegen der Vergleich dann tatsächlich in dem Sinne fast noch besser funktioniert. Andererseits muss man sagen, Grima hat sich dann doch irgendwie geschickter angestellt. Aber ich denke auch so, also obgleich er natürlich ein Lebewesen ist, aber er kommt einem Gadget oder zumindest der Funktion auf jeden Fall gleich. Und dann würde ich sagen, direkt zum nächsten mit in Anführungszeichen böser Beteiligung, wobei wir das ein bisschen abwägen müssen, weil wir dann noch eine sehr interessante Story aufzuklären haben. Die Uruk-Bombe, womit der Wall der Hornburg hochgejagt wird, wo Saruman einfach tonnenweise Schießpulver oder Schwarzpulver oder so in diese Metalldinger gepackt hat und dann gibt's eine große Explosion. Und auf der anderen Seite wissen wir aber von Gandalf, dass er ja Feuerwerk produziert und abschießt. Das heißt, Sprengstoff scheint in Mittelerde zumindest den Istari bekannt zu sein. Und jetzt ist die Frage, hat Saruman da einfach dann quasi Gandalfs Feuerwerk korrumpiert?
Vielleicht mal was beim Feuerwerken schiefgegangen. Saruman hat das beobachtet und dachte sich, aha, kann auch mit den Raketen auf die Hobbits schießen.
Ja, das ist wieder so klassisch Tolkien, ne? Gandalf nutzt das für etwas Harmloses, um Freude zu verbreiten, der Gute, und das Böse kommt und korrumpiert das dann und benutzt es, um zu zerstören und einzureißen. Diese Bombe, auf jeden Fall, wenn wir nach Nützlichkeit der Gadgets hier bewerten würden, eine absolute 10 von 10.
Ja.
Aber, was ich mich immer frage, warum hat er denn nur eine gemacht?
Ja, das ist nämlich so ein bisschen auch der Punkt. Ich habe mich jetzt nach einem realen Vergleich gesucht und ich glaube, es gibt zumindest in unserer Welt keine Waffe, die so weit im Endeffekt ja überlegen ist den anderen und so ein großer, das Wort Fortschritt in dem Zusammenhang ist eigentlich ein Hohn, aber so ein eine Weiterentwicklung ist im Vergleich zu dem, was es vorher gab, und die so wenig Impact trotzdem auf die gesamte Welt hat. Weil eigentlich, sobald Saruman das baut, müsste man erwarten, dass alle anderen auch anfangen, Schwarzpulverwaffen zu produzieren.
Ja, wenn man sich mal so ein bisschen die Historie von Feuerwaffen anguckt, ich glaube, also, ob das jetzt absolut korrekt ist oder nicht, aber mir ist halt bekannt, dass in China schon sehr früh halt Schwarzpulver entdeckt wurde und auch die Fähigkeit davon. Damit wurde ja unter anderem auch Feuerwerk gemacht. Und das ist dann später nach Europa gelangt. Gut, ne, und dann hat die Waffenentwicklung, wobei in China gab es wohl auch schon Schusswaffen davor, aber hat die Waffenentwicklung halt in dem Sektor rasant an Fahrt aufgenommen. Aber wie du schon sagst, so gerade diese Dynamik, etwas Vergleichbares oder so gibt es hier nicht, das dann anderweitig keinen Einfluss hat. Das, was dem Ganzen vielleicht so ein bisschen am nächsten kommt, wäre die Atombombe, die die USA Ende des Zweiten Weltkriegs hatte, als einzige Nation. Auf der anderen Seite ist dieser Impact halt insane gewesen.
Ich wollte gerade sagen, also
und das ist dann die Differenz,
würde ich sagen.
Nein, weil, genau, deswegen. Aber was ich meine, ist so von diesem Vorsprung, den man hatte, doch, es gab zu dieser Zeit eine Waffe, die allen anderen überlegen war, aber die hat halt diesen Impact gehabt.
Genau, das hat den Krieg quasi sofort beendet und hatte für die nächsten, also bis heute, würde ich sagen, auch wenn sie jetzt nicht mehr aktuell nicht eingesetzt werden, aber dass atomare Waffen schon einen großen Einfluss auf unser Weltgeschehen haben und hatten.
Und die Technologie, die dahinter steckt, ja auch dann im Energiebereich und so, ne?
Also genau, ja. Später, weil kommen immer erst die Waffen und dann kommt natürlich das Nützliche, aber ja.
Leider klassisch. Dann kommen wir mal so ein bisschen zum Elbischen und damit auch, wenn ich das hier überblicke, letzten Segment von der heutigen Folge. Und da hätten wir einmal Galadriels Geschenke, natürlich damit gemeint die Geschenke an die Gefährten.
Ich dachte an uns. Galadriel, wo sind unsere Geschenke? Bei der Klippe haben wir die gerettet, als sie da irgendwie aus 50 Metern runtergefallen ist und Gil-galad und Elrond nicht konnten. Da war Hör die Ringe da und Geschenke gab's keine. Wollen wir an der Stelle nur mal sagen.
Wurden alle an Herr die Röngel geschickt. Ja. ja, das sind ja dann doch schon ein paar mehr und einige davon eher nicht so bedeutend. Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt einfach mal hier auf so einer Internetseite aufgemacht. Soll ich die einfach mal vorlesen und wir gehen auf die ein, die wir interessant finden.
Die Gürtel.
Ja, lies gerne vor.
Also einmal den Elbenstein für Aragorn, das hatten wir schon. Noch einen goldenen Gürtel für Boromir. Gut.
ich glaube, die wusste einfach, dass der nicht mehr so lange durchhält. Und da dachte sie, also bevor ich jetzt hier wirklich die teuren Sachen raushaue,
kriegt der halt einen Gürtel. Aber dann interessant, weil Merry und Pippin haben jeweils silberne Gürtel bekommen anscheinend. Warum hat Boromir den goldenen bekommen?
Politik. Galadriel wusste, Boromir ist in dem Zeitpunkt ja Gondors Thronerbe und sie wusste jetzt natürlich vielleicht nicht unbedingt, wie das Ganze ausgeht. Und wenn seine Aragorn am Hohen liegen geblieben wäre, ist es doch ganz gut, sich mit Gondor gut zu stellen, ne, dass
der die goldene Hobbits, Gondor-Gürtel.
Die Hobbits waren halt Ersatzringträger.
Okay, das ist eine sehr gute Erklärung. Dann haben wir einen Galadrim-Bogen mit Elbenhaar für Legolas. Ist dann doch schon ja wieder nützlich, ne? Also
der war sehr nützlich. Also Legolas schießt damit Nazgul ab. Und bei Helms Klamm kann er vielleicht den größeren Bogen auch sehr gut benutzen. Also das ist wahrscheinlich, ehrlich gesagt, wenn man jetzt von dem, was gleich noch kommt, absieht, aber das ist wahrscheinlich zumindest zweitnützlichste Geschenk, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Ja, finde ich auch. Und dann haben wir natürlich Sam mit der Nuss vom Malombaum. Und diesen, ich glaube auch noch Erde dabei von Lorien.
Hier ist Erde.
Ja, das ist aber tatsächlich ziemlich nützlich, weil er benutzt das ja am Ende dann, nachdem das Auenland geplündert wurde von Saruman bzw. Sharko, um den großen Festbaum, glaube ich, wieder aufzuziehen. Und ja, also finde ich ein gutes Geschenk, ehrlich gesagt.
Ja, vorausschauend auch, ne? Und
erstens sehr vorausschauend, zweitens aber auch im Endeffekt da auch Sams Charakter einfach sehr wertschätzen. Mhm. Und ich sag mal so, ne, irgendwie die Gürtelgeschenke an Merry, Pippin, Boromir sind halt relativ unpersönlich. Der Bogen an Legolas ist schon
der
wieder.
Ist halt erst später aufgefallen, dass es 9 und nicht 6 sind. Da musste ich nochmal schnell los und
packen. Aber der Bogen für Legolas, fast naheliegend, hier hast du halt einen etwas besseren Bogen, aber halt auch auf. Und bei Sam ist es halt wirklich so, diese Person, dieser Gärtner, dieser sich kümmernde, dieser die Sachen wertschätzende, der kriegt dann halt aus der Sicht etwas ganz Besonderes. Im Film ist es ja so lustig, da kriegen die Hobbits ja die Dolche, die sie eigentlich aus den Hügelgräbern haben, wo Sam dann fragt, so, nachdem er das Elbenseil bekommen hat, ja, habt ihr nicht vielleicht noch so ein Dolch für mich übrig?
Also das Elbenseil, muss ich sagen, das ist ein wirklich billiges Geschenk. Das lag wirklich nur noch irgendwo, also das ist ja nicht aus dem Buch, das ist ja nur aus dem Film. Ne? Aber
wobei, jetzt wo ich es hier lese, hier ist es auch dann nochmal ein bisschen Elbenseil für Sam.
Ja, aber also das lag ja nur noch in der Ecke und das hat er noch gekriegt. Also das hätte man...
Guck mal, da kannst du deine Erde fest...
Als ob die in Lorien kein Seil haben. Da werden die wohl genug von haben, dass sie dem so ein bisschen was geben können.
Na, ich weiß nicht, ob die Seil haben, wenn die ihre Bögen schon mit Haaren bespannen müssen.
auf jeden Fall ein sehr nützliches Geschenk, oder? Sind wir uns einig? Gut, dann haben wir noch allgemein für die Truppe die Elbenmäntel mit den Broschen.
Schon hilfreich.
Ne? Schon hilfreich, auch die Brosche wichtig.
Ja.
Ich glaube, es ist Pippin, der sie dann als Pippin und Merin von den Uruk-hai entführt werden, als Spur hinterlässt für Aragorn.
Ja.
Und die Mäntel halt auch, weil Heimlichkeit ja nach wie vor deren Hauptding ist so und das unterstützen diese verbergenden Mäntel dann ja sehr gut.
Dann noch Gimli, die drei Haarsträhnen.
Also, auch das ist ein sehr persönliches Geschenk. Auf ihn zugeschnitten. für ihn ist das, also er, der den Elben ja sehr misstrauisch und auch eher feindselig gegenübersteht, sie dann kennenlernt und sie hat ja keine Ressentiments gegen Zwerge im Gegensatz zu ihrem Mann. Der da die Zeit, die er in Lorien ist, halt doch in Anführungszeichen so ein bisschen bekehrt wird und das ist zur Völkerverständigung halt vor allem auch einfach ein großartiges Geschenk, genau, weil er geht da durch und auf der einen Seite über die Zeit entwickelt sich halt die Beziehung zwischen ihm und Legolas zu einem besseren und dann damit, da ist er quasi dann aus diesem, die Elben sind scheiße, ist er raus.
Ja, also ich hätte auch gerade, also
plus mein erster Impuls, wertschätzende im wahrsten Sinne des Wortes, für ihn ist es Schatz.
Wahrscheinlich ein unnützes Geschenk, aber am Ende doch ein sehr weitsichtiges Geschenk, ne, weil das ja schon auch bei dieser Legolas-Gimli-Geschichte einen Impact hat und insofern, ja, jetzt vielleicht nicht unmittelbar hilfreich, aber auf Dauer dann doch gut. Ne?
Und auch noch bedeutsam für dieses Geschenk, da muss Tim mir jetzt gleich helfen, weil ich verwechsel die Elben immer. Ich weiß jetzt nicht, welcher große Elbenfürst es war, aber er hat Galadriel immer mal wieder im ersten Zeitalter.
Feanor
war es.
Ja.
nach einer einzigen Strähne von ihrem Haar gefragt. Mhm. Und Galadriel hat es, glaube ich, dreimal abgelehnt und dann gibt sie Gimli halt, passt zu dieser Zahl, 3 Strähnen.
Ja.
Ja.
Wobei wir halt nicht genau wissen, was wäre passiert, wenn jemand anders sie jetzt nach Haaren gefragt hätte, ne?
Das stimmt.
Sie hat schon auch Nein gesagt, weil es halt Feanor war und sie dir nicht leiden konnte.
Ja, was ich mir überlege, eigentlich so 3 Haarsträhnen ist, aber wenn ich mir angucke, ne, wenn ich mich morgens dann mir die Haare kämme oder so und die Haare bürste, also 3 Haare, also das ist ja Firlefanz eigentlich. Nein, aber in dem Kontext ist das schon ein starkes Geschenk.
Okay. Ja, dann haben wir jetzt noch ein Geschenk und das ist vielleicht das Wichtigste, und zwar die Fiale für Frodo. Oder Fiole, Entschuldigung.
Fiale.
Kriegt eine Fiale. Eine Filiale vom Edeka.
Ja, schon hilfreich, muss man sagen. Wahrscheinlich entscheidend, dass er sie hat, sonst wären sie nicht weiter gekommen, weil das ist das, was dafür sorgt, dass sie Khangraslauer überhaupt überleben. Danach hat es auch, glaube ich, nicht mehr so viel Einfluss, weil in Barad-dûr selber, also im Schicksalsberg selber, hilft ihr nicht wirklich, aber da sehr hilfreich und auch vorausschauend, weil er ist ja anscheinend irgendwie klar, die müssen nach Mordor rein und da können die Licht ganz gut gebrauchen. Und das ist natürlich sehr passend, dass jetzt das Sternlicht ist, beziehungsweise Eärendils Licht. Da sind wir nämlich dann eher bei Cimmerilli Licht. Insofern, ja, absolut hilfreich.
10%. Ja, und vielleicht auch ganz gut, dass er das nicht hat, als er durch Bruchtal ist. Er kann ja schlecht sagen, irgendwie hier, guck mal, Elrond, ich hab deinen Vater in der Flasche.
ja.
Nee, aber ist das so ein bisschen die elbische Version von Flaschengeist?
Schon, ne?
Nee, aber was ich mir auch denke, wichtig ist halt dieser Punkt Sternlicht. Klar, natürlich die Dunkelheit, aber ich glaube, es wird auch ungefähr, also im Film müsste der Satz ungefähr so sein, ja, hier lass es dir ein Licht sein an Orten, wo halt kein anderes Licht ist, so in etwa. Und ich glaube, das ist wirklich in erster Linie auf dann Mordor bedacht gewesen. Und ich frage mich, inwieweit gegebenenfalls das Sternenlicht noch hätte helfen können.
Ich glaube, das hat genau das gemacht,
was es sollte. Im Schicksalsberg oder auch auf dem Weg dahin.
So also im Schicksalsberg versuchen sie es ja. Hm. Da versucht Frodo das nochmal einzusetzen und das geht nicht, weil einfach Saurons Macht an dem Ort
ja,
groß ist.
Aber hätte das geholfen, wenn es geklappt hätte, das meine ich.
Naja, es ist schon saudunkel, ne? Also, bevor du da hinfällst und der Ring dir irgendwie...
So, nein, ich meine nicht von der Lichtquelle an sich, sondern auch, dass das Sternlicht vielleicht nochmal einen besonderen Boost irgendwie gibt, so dass das quasi dieses Licht im Gegensatz zum Dunkel, was der Ring ja letzten Endes in Frodo heraufbeschwört oder verursacht, einfach steht. Und auch diese Erinnerung an zum Beispiel die Erscheinung von Galadriel oder so, die ja im starken Kontrast zu dem, was Frodo aufgrund des Rings fühlt, mit sich trägt, erlebt und so weiter ist. Also mehr so der psychologische Effekt als der tatsächlich ganz praktische Lichteffekt. Das frage ich mich halt.
Ja, also ich glaube, auf dem Weg dahin schon, weil sie doch diese Fiole haben und wissen, also sie können ja schon davon ausgehen, wenn sie zumindest so 2 blöden Orks über den Weg laufen, dass sie die vielleicht damit auch vertreiben können. Hm. Jetzt vielleicht nicht das große Ork her, aber die haben damit halt jetzt schon ein großes Hindernis aus dem Weg geräumt. Und das ist natürlich schon auch ein psychologischer Boost. Und insofern glaube ich, dass man das schon für den Weg auf jeden Fall so sagen kann. Wenn du dann merkst, im Schicksalsberg, das bringt hier nichts mehr, dann ist er auch weg.
Ja.
Ne? Aber gut, dann sind sie halt zumindest schon mal da. Was soll im Schicksalsberg noch schiefgehen?
Vergleich genau. Zur echten Welt?
Weihnachtsgeschenke, wäre ich jetzt dabei. Ganz klar, die Gürtel sind die Socken von Aldi, der gerade noch offen hatte an Heiligabend.
Boromir wenigstens noch so mit ein bisschen Weihnachtsthema und ja. Mary Pippi einfach schwarze Socken.
Ja, also auch in einem Maxi-Pack gekauft.
Ja.
Ja. der Bogen ist, glaube ich, so für den, weiß ich nicht, 15-jährigen Sohn der Familie vielleicht irgendwie eine neue Grafikkarte für einen PC oder irgendwie ein etwas cooleres Maustastatur oder sowas. Also schon Upgrade, aber halt auch jetzt nicht, also es wäre ja wahrscheinlich auch mit Legolas Kleinbogen, wäre es irgendwie gegangen, vermutlich.
Aragorn kriegt so einen richtigen Porsche, so ein Statussymbol einfach.
Aragorn kriegt wirklich einfach einen Porsche, ja. Gimli kriegt von der etwas cringen Tante halt Körperbehaarung.
Die er aber auch wollte.
Die er auch wollte, richtig. Ja, und
das sind dann zwei Tickets für den Fetisch.
Sam kriegt natürlich die obligatorischen Pflanzen, die wahrscheinlich dann einen Monat später tot sind.
Ja, und das Licht?
Ja, das Licht. Das ist schon ein sehr gutes Geschenk, ne? Muss man sagen. Das schon, ich habe mir richtig Gedanken gemacht.
Jetzt mal ganz blöd, wo ich mir denke, okay, was ist denn irgendwo so richtig cooles Licht? Und also jetzt irgendwie eine richtig coole Taschenlampe ist dann doch irgendwie so ein bisschen dünn. Auf der anderen Seite so eine Scheinwerferanlage ist halt ein bisschen umständlich. Mhm.
Ich würde fast sogar auf einen anderen Vergleich, ich würde eher, vielleicht ist es auch, du bist gerade von zu Hause ausgezogen, bist richtig pleite, du hast überhaupt keine Ahnung, wie du deine Miete bezahlen willst und bekommst vielleicht einfach Geld. Kriegst einfach
richtig Cash.
200, 300 Euro und du weißt so, okay, nächster Monat ist gerettet so.
Hm?
Vielleicht auch sowas, ne? Weil es ist ja dann doch sehr wichtig für die. Also.
Ja, das ist eine Möglichkeit. Ja, gehen wir weiter. Dann hätten wir als weiteres Gadget eine weitere Elbenklinge, und zwar Glamdring, also das Schwert von Gandalf. Ja, ich frage mich so ein bisschen, kann man einen Balrog auch mit einem stinknormalen Schwert möglicherweise bekämpfen oder bedarf es da vielleicht doch dann irgendwie?
Also da steckt ja schon ein bisschen mehr hinter, ne? Glamdring ist ein Schwert aus Gondolin.
Mhm.
Die Balrogs und Gondolin haben ja auch eine gewisse also, die werden auch schon mit den Gedanken geschmiedet worden sein. Das ist ja das Schwert vom König von Gondolin sogar, dass man vielleicht damit mal gegen einen Balrog kämpfen muss. Könnte vielleicht vom Schmied eine Idee gewesen sein. Mhm. Und insofern passt es ja dann doch sehr gut. Ich glaube, mit einem einfachen Schwert wäre das nichts geworden. Vermutlich.
Da hat Gandalf sich auf jeden Fall den besten Loot gesnackt, erstmal da bei den Trollen einfach.
Ja. So. Also, Glamdring ist halt auch viel besser als Orcrist offensichtlich. Und insofern, ja. Gandalf hat einfach es genommen, Gandalf hatte dann aber auch und lieferte. Ja, und Glamdring natürlich auch hilfreich, leuchtet auch bei Orks in der Nähe, ne? Also auch das hilfreiches Gadget und ist natürlich auch einfach ein Riesenname, ne? So für die Orks gerade. Und insofern verbreitet das auch
Angst. Wobei auch da die Frage, die ich mir jedes Mal wieder stelle, woher weiß jeder mehr oder weniger Ork, oh mein Gott, das ist eine legendäre Klinge, die schon x-tausend Jahre alt ist.
Ja.
Ich habe also
das war auch
jetzt haben die irgendwie, ich weiß nicht, so in der Orkschule oder so ein Buch und da hast du böse Schwerter, vor denen du Angst haben musst.
Aber das zieht sich wirklich durch, ne, weil, also die Orks scheinen einfach allwissend zu sein. In der Serie ist das ja auch so, wo Galadriel da sagt, hier die neun Ringe. Und dann wissen die Orks sofort,
die
neun Ringe, die gerade gespielt worden sind. Das wissen wir. Ich glaube, die Orks, die wissen einfach viel.
Ja. Die sind oft unterschätzt, was die alles mitbekommen.
Ist schon ein bisschen lustig, ne? Und dann vielleicht als letztes Gadget für heute wäre da noch Galadriels Spiegel. Das ist schon fancy, das Ding.
Mhm.
Also das hat ja fast ein bisschen was von einem Palantir.
Ich weiß nicht, ob es sogar besser ist, ehrlich gesagt. Also je nach Version wird ja auch angedeutet, dass die Palantiri auch ein bisschen Vergangenheit, Zukunft gucken können. Aber der Spiegel scheint nochmal eine Stufe drüber zu sein.
Ja, aber auch da, die Information des Spiegels muss ja nicht zwangsläufig eintreffen.
Das stimmt. Ich glaube, der Spiegel ist für Galadriel auch deutlich hilfreicher, als er für Frodo ist.
Absolut.
Ja.
Also die Palantir sind, glaube ich, auch eher so Kommunikationsgeräte und der Spiegel ist halt einfach
Google ist das Street Internet. View,
so, ja, genau.
Eine Suchmaschine.
Der Spiegel ist das Internet im Endeffekt. Ne? Also auch da stehen viele Dinge drin, die passiert sind, die gerade passieren und welche, die vielleicht mal sind oder nicht. Und es ist sehr schwierig einzuordnen, was ist.
Und so Internet in so einer frühmittelalterlichen Welt ist schon
hilfreich. Also ja, gefährlich, aber hilfreich.
Ja.
Es ist auch jetzt gefährlich und hilfreich. Insofern eigentlich gar kein so schlechter Vergleich. Ne?
Schreibt Galadriel denn auch immer Hasskommentare irgendwo? Aber
naja. Ja, da würde ich Sauron in dem Fall dann vielleicht eher so als Virus sehen, der im Spiegel halt stellenweise auftaucht. Und die Wasseroberfläche ist dann quasi die Firewall. Wenn du in die Firewall fällst, dann ist vorbei.
Ja. Ja, und wenn du dich draufstehst, kannst du auch surfen.
Nee, Galadriels Spiegel, sehr interessant. Da weiß ich tatsächlich zum Beispiel auch gar nicht so viel drüber. Ich weiß nicht, ob das jetzt einer von euch weiß. Was genau ist denn das überhaupt? Also, wie funktioniert der? Woher kommt das her, dass das jetzt so ist?
Ich
Damit bin ich auch überfragt.
Ich glaube, das ist einfach ihre, das ist von Galadriel, also es ist ihre Zauberkraft im Endeffekt, die da,
okay, also
die das vermittelt. Deswegen ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, weiß sie, was sie Frodo da zeigt?
Also, das heißt, der Spiegel ist letzten Endes mehr oder weniger das Transportmittel, mit dem Galadriel ihre magische Fähigkeit an den Hobbit bringt.
Ja.
Aber ist der
Spiegel, oder das Medium, durch den das passiert.
Ist der Spiegel dann unabhängig von Galadriel oder ist das, wenn sie weg wäre, jetzt einfach nur ein Stück Wasser da drin? Und Galadriel macht es dann in dem Moment zu einem magischen Artefakt oder hat sie das quasi hergestellt und wenn sie weg ist, könnte man den immer noch benutzen?
Das wird, glaube ich, also ich, nicht,
da, dass da
ich wüsste,
überfragt,
dass das irgendwo aufgeschrieben wäre. Ich denke eher, dass das mit ihr funktioniert. Also, dass wenn sie jetzt weg wäre, dass der Spiegel nicht funktionieren würde. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, weil sie sagt ja zum Frodo zum Beispiel auch, was du gesehen hast, habe ich auch gesehen. Und das sagst du ja eher nur, wenn du da reingeguckt hast, um was Neues zu erfahren. Und wenn es, ne, das heißt also, dass vielleicht, dass ihre Kräfte eher verstärkt. So würde ich es vielleicht sehen. Ne? Also, dass es ihren Weitblick auf gewisse Punkte lenken kann, aber halt nicht, dass es genau ihr Wille ist, der da zu sehen ist. Weil das ist, glaube ich, eher nicht so.
Ja.
Okay. Ja, überzeugt mich. Meine Frage ist beantwortet.
Gut, fallen euch jetzt spontan noch Gadgets ein, die unbedingt benannt und besprochen werden?
Also irgendwer hatte mal von Morgoths Krone gesprochen, aber wir sprechen ja nicht über Unsinn hier.
Ja. Ja, nee, ich glaube, ich hatte noch überlegt, die Klingen von Westernis, die hatten wir jetzt auch schon angerissen, die Merry dann am Ende benutzt, um den Hexenkönig einen reinzujagen.
Schon auch ein wichtiges Artefakt zu dem Zeitpunkt, ne? Mhm.
Da waren viele wichtige Artefakte in diesem Trollschatz. Ah, nee, das war gar nicht der Trollschatz, das war die Hügelgräber.
Das war die Hügelgräber.
Ich bin absolut lost.
Aber es ist schon interessant, was für Sachen so in Trollhorten und Hügelgräbern dann.
Ja, das ist jetzt ein bisschen eine Ecke, ne? Da oben in Eriador liegt anscheinend sehr, sehr viel hilfreiches Zeug rum.
Ja. Zugüberfall. In Eriador.
Ja. Viele Räuberbanden, viele Züge. Gut.
Ich glaube, Trolle, die einen Zug überfallen, richtig die passen ja noch nicht mal da rein.
Und es geht auch nur, die können ja nur Nachtzüge überfallen.
Die sind halt auch sau langsam so, oder? Also
Ja, die könnten halt die Strecke blockieren.
die sind ganz perfide, die setzen einen von
wie
sich.
Wie hast du dir vorgestellt, wie so ein Zugüberfall funktioniert? Man läuft da gar nicht hinterher.
Ja, mit so Fersen dem herreiten und dann draufspringen, wie im guten Western.
Ja, es funktioniert folgendermaßen. Die Trolle ziehen Stöckchen und wer verliert, wird dann einfach im Sonnenlicht da auf die Gleise gesetzt und versteinert dann, blockiert damit die Strecke und wenn Nacht ist, kommen dann die anderen und plündern den Zug. Das ist doch völlig klar.
Absolut.
Gut. Und mit dieser eindeutigen Feststellung bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr diese Folge hier gestaltet habt. Tim, danke fürs zur Verfügung stellen deines Wohnzimmers.
Sehr gerne.
Wir hoffen natürlich, euch hat das beim Zuhören Spaß gemacht. Wenn dem
haben
so
wir dem
sein
Spiegel
sollte,
jetzt einen realen Vergleich gegeben?
Das Internet.
Das Internet, Entschuldigung, ja.
Ja, wenn ihr Lob, Kritik, Anregungen habt, dann meldet euch gerne bei uns und ansonsten können wir euch nur ans Herz legen, schaut euch die Filme an, lest die Bücher, hört die Hörbücher.
Schaut ins Internet.
Genau, schaut unbedingt ins Internet, guckt mal in die Amazon-Serie rein und vor allem hört weiter uns, also hört die Ringe, ein unerwarteter Podcast, wenn wir es irgendwann veröffentlichen. Es gibt auch noch ein Werk von Herdi Rönge, das ist aber was komplett anderes. Naja, und damit einen wunderschönen, wir haben gar keinen Gandalf gemacht. Den hetzen wir euch jetzt noch auf dem Hals.
Da haben wir aber auch noch ein Gadget für euch noch.
Da haben wir noch ein Gadget für euch. Ein wunderbares Gadget.
Gibt's nur in den Filmen, aber wir müssen vielleicht mal kurz über Gandalfs Stab sprechen, ne?
Ja, der hat in den Filmen, das wird jetzt nicht irgendwie angesprochen oder so, aber wenn man das genau beobachtet, ist seine Pfeife im Stab integriert. Also er hat quasi einen integrierten Pfeifenhalter im Stab. Das ist einfach verdammt stylisch, finde ich.
Das ist überragend. Sowas brauchen wir
auch.
Ist
aber so, dass die Pfeife quasi top-down hängt. Also der Kopf ist oben im Pfeifenhalter, ne, wenn ich mich richtig angesehen habe. Das ist natürlich, heißt natürlich, man muss die Pfeife immer sauber machen, bevor man die da reintut. Weil ansonsten natürlich dauernd Pfeifenasche verlierst, wenn du deinen Stab schwenkst.
Aber das ist vielleicht so ein bisschen Self-Checking für ihn so. Also, dass er sagt.
Damit dürfte dann auch aufgeklärt sein, warum er Gandalf der Graue heißt.
Ja, nee. Also er zwingt sich quasi selber dazu, die immer sauber zu machen, weil sonst vergisst er das.
ist sehr vergesslich.
Ja, sehr pünktlich, aber auch vergesslich. Gut, nochmal ein großes Danke an euch beide. Es hat mir viel Freude gemacht und wir sind dann jetzt auch wirklich weg und hören uns dann wieder, wenn es wieder heißt Hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Bis dann. Tschüss.
Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen oder Anregungen? Dann nehmt Kontakt zu uns auf. Dies geht. Erstens über Instagram. Dort sind wir zu finden unter Hör die Ringe. Zweitens unter www.hördieringe.de als Kommentar unter der Folge. Oder drittens per Mail an langgrundblatt@web.de.
Ja, die Leute gehen doch jetzt davon aus, dass wir über irgendwie Eisenbahn über verlorenen Honig sprechen.
Also ich fand den Vergleich nachvollziehbar.
Jetzt habe ich ihn gelobt, aber jetzt muss ich ihn doch nochmal anmachen.
Kann ich ja, aber wenn man ihn dann noch mal anmacht,
nehmen, Simon?
Bei mir ist er gerade auch ausgegangen, weil ich irgendwie zu viel gesprochen habe. Wenn man ihn dann nochmal ankommt, kommt so eine richtige Dampfwolke.
Ja, eine Eisenbahn, die losfährt.
Ja, sag ich ja. Der Choo-Choo-Train gibt gut Dampf. Mhm.
Also.
So, herzlich willkommen zur Tabakvorstellung. Wir stellen heute vor, wenn Sie rauchen, schaden Sie Ihren Kindern, Ihrer Familie und Ihren Freunden.
Also, das war ich jetzt. Ich weiß nicht.
Wir hatten jetzt aber doch Ale ausgeschenkt, ne?
Ja, ja.
Und du trinkst das auch.
Nee.
Während du singst, keep your fancy Ales.
Ich finde, das spiegelt so ein bisschen diese britische Trinkkultur wider. Ist mir egal, ob es Sinn macht, was ich singe. Hauptsache, ich singe ja, und trinke Bier.
Trinkkultur machen, da hole ich jetzt Minze und Essig. Dann wird's richtig lecker. Und dann zerlegen wir den Pub. Ach nee, ist meine Wohnung. Stopp.
Den fancy Flammenwerfer würde ich mir aber gleich auch mal ganz kurz klauen. Gib please nochmal. Oder leg am besten einfach. Ja. Irgendwie ein bisschen Probleme, den anzukriegen.
Also in der Beschreibung steht, er ist besonders einfach anzumachen.
Vielleicht habe ich den auch einfach nicht besonders gut gestopft, aber...
Und damit wünschen wir euch natürlich schon mal ein frohes Fest und möchten auch noch nicht mal die Gelegenheit versäumen, uns nochmal bei all unseren Steady-Unterstützern zu bedanken. Vielen Dank für euch. Es war ein schönes Jahr mit euch.
Eine Hör-die-Ringe-Produktion.
2024.